Huge news, Wayfair shoppers. There's still time to shop Wayfair's Cyber Week sale. Thought the savings were over? Think again. Cyber Week, aka the holiday home stretch, is on now. Right now, get up to 70% off everything home and everything you need for the season ahead. Save on quality furniture for every room in the house. Essentials for the guest room, whether it's new bedding or a new mattress. Kitchen and dining must-haves for all your hosting needs. And seasonal home finds like throw pillows and decor. Or favorites that you'll use all year long. Plus, you can sit back and relax with Wayfair's fast and easy shipping. Everything home comes straight to your home. Just in time for the holidays. Yep, even the big stuff. Didn't get everything on your Black Friday list? We got you. There's no place like home for the holidays and no place like Wayfair for Cyber Week savings. Shop Wayfair's Cyber Week right now through December 7th and save up to 70% off at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Saison wieder mit dabei sind. Unser Versprechen steht: aktuell, informativ, unterhaltsam, launig und auch mal kontrovers, mit einem Wort spannend. Und damit wollen wir gleich heute loslegen mit einer Runde, die das im Kreuz hat, und mit diesen Themen. Die Pläne des BVB, der Traumstart und die Rückkehr der 1. FC Köln und der Hamburger Sportverein. Zwei große deutsche Traditionsvereine sind wieder da, wo sie hingehören, nämlich in der ersten Liga. Und all das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, wird auch in dieser Saison kritisch, aber freundlich und mit einem Augenzwinker gelegentlich die Dinge begleiten. Und er glaubt, dass die Bayern nicht so klar deutscher Meister werden, wie es im Moment den Anschein hat. Ein herzliches Willkommen auch an Patrick Berger, unseren BVB-Experten. Nicht nur, aber das bei Sky Sport News. Und er glaubt, Borussia Dortmund sucht noch seine Identität. Und da kann auch der Geschäftsführer von Borussia Dortmund viel zu sagen, Lars Ricken, den ich ganz herzlich begrüße in seiner aktiven Zeit, unter anderem Champions-League-Sieger mit dem BVB. Und er ist an einem arbeitsreichen Wochenende, denn er sucht noch Verstärkung gemeinsam mit Sebastian Kehl bei Sky 90. Kompliment, vielen Dank und ein herzliches Willkommen an Wolf Fuß. Und nein, Wolf ist nicht Anna Kraft. Anna, seine Frau manchmal. Fällt leider erkrankt aus. Wir wünschen gute Besserung und ziehen den Hut, Wolf, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Gestern hast du noch einen großen Abend am Millerntor erlebt und begleitet, mitreißend. Was hat Anna?
Klassische Katharsis.
Und wer kümmert sich um die Kinder?
Die kümmern sich um sich selbst mit Ariel und Dornröschen und werden irgendwie durchkommen und können auf mich anderthalb Stunden verzichten.
Okay, wunderbar.
Und Anna ist ansprechbar und lebt, also das muss man dazu sagen. Also.
Ja. Wunderbar, schön, dass du da bist und wie gesagt, beste Genesungswünsche an Sie. Didi, du hast eben, oder ich habe dich so zitiert gesagt, die Bayern sind nicht so klar Titelfavorit, wie es jetzt den Anschein hat. Warum glaubst du das?
Naja, es war ein Spiel und Leipzig war ja sehr enttäuschend. Also ich kam nach München, hatte eine normale Vorbereitung, wie es der BVB und Bayern nicht hatten. Bayern kurze Vorbereitung, auch die ein oder andere Unruhe im Hintergrund bei den Bayern. Und dann nach München zu kommen und sich zu ergeben, 6-0 zu verlieren und wahrscheinlich noch gut bedient zu sein. Also ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es war erschreckend, was sie da gezeigt haben. Ich glaube, das Spiel ist kein Maßstab, dass die Bayern, wenn du sie spielen lässt, dass sie Mannschaften auseinandernehmen können. Das wussten wir. Das haben sie auch letztes Jahr zum Teil gemacht. Und deswegen muss man jetzt mal abwarten, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Die Frage ist natürlich, die Leverkusen einer sehr schlechten Start. Dortmund hat 2 Punkte verloren, wer ihnen auf den Fersen bleiben kann. Aber ich glaube, dass es möglich ist.
Die Augsburger sind gut gestartet. Ich will sie nicht in diese Riege einreihen, aber ein Wort vielleicht dazu. Sandro Wagner, früherer Bayern-Spieler, haben wir gestern den Start einer großen Trainerkarriere erlebt?
Ja, also ich traue es ihm auf alle Fälle zu. Ich glaube, also er hat ein Gespür für die Mannschaft. Haben wir die Bayern zu Gast jetzt am Samstagabend. Wolfi wird vor Ort sein beim Topspiel. Und ich glaube, dass er eine große Karriere vor sich haben kann. Aber wir wissen, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Deswegen wäre ich auch da vorsichtig. Aber zutrauen tue ich es ihm auf alle Fälle.
Ja, also da gestikulierte er. Er hat gesagt, er ist so egal wie irgendetwas. Kann man ihm abnehmen, muss man ihm nicht abnehmen. Aber er ist auf alle Fälle, glaube ich, eine Bereicherung für die Trainertypen. Lars, wen haben Sie denn mitgebracht, so als Neuen jetzt? Wer ist mit im Gepäck? Das sind ja so diverse Namen gerade auf dem Markt.
Gar keinen. Also ich habe es ja im Vorlauf schon gesagt, weil ich auch darauf angesprochen worden bin. Sag mal, habt ihr eine Transfersperre und warum macht ihr nichts? Aber ich meine, wenn wir alle die wir schon gemacht haben, in der letzten Woche gemacht hätten, mit Svensson, mit Couto, Joe Bellingham, Patrick Drewes noch als Ersatztorhüter, dann würde keiner was sagen. So, jetzt,
da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Ja, aber dann wäre es erstmal okay. Dann würde, glaube ich, nicht so nachhaltig permanent nachgefragt werden. Also insofern haben wir auch schon mal was gemacht, haben auch schon ein bisschen Geld auch in die Hand genommen. Und nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt die letzte Woche. Für uns ist klar, dass wir noch was machen wollen und haben uns die Zeit genommen. Aber so viel Zeit haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr.
Gut, also ich werde tapfer meines Amtes walten und gleich mal so ein bisschen versuchen zu pieksen und doch so ein bisschen auch rauszukitzeln. Was sind denn, so geht das dann los, Patrick, eure Informationen?
Ja, unsere Informationen sind die, dass der BVB eine grundsätzliche Einigung mit dem FC Chelsea hat über einen Doppeltransfer von Kani Chukwuemeka, den man ja bestens noch aus der vergangenen Saison kennt, plus eben Aaron Anselmino, jetzt vielleicht für den einen oder anderen unbekannter Spieler, der von Boca Juniors kommt, aus Argentinien, jetzt eher wenig gespielt hat beim FC Chelsea, aber, das sagen zumindest auch die Werte, ein sehr moderner Verteidiger ist, der in der Dreierkette auch als rechter Innenverteidiger spielen kann, der eine gute Spieleröffnung hat. Und dieser Gesamtdeal soll bis zu 25 Millionen kosten. Lars grinst und ich weiß nicht, wie der Plan ist. Ursprünglich hieß es auch, dass sie heute landen sollen. Und vielleicht morgen den Medizincheck machen.
Ja, aber du weißt ja, also ich kann, will und vielleicht darf ich auch gar nichts zu diesen Spielern sagen. Ja? Weil es ist einfach, ist wie mit einer Aktie. Also ich kann jetzt, wenn ich irgendwas Unbedachtes sage, das kann dann den Wert des Spielers hoch oder runter gehen. Dann habe ich nach der Sendung einen Anruf vom Verein auf dem Handy. Ja, sag mal, was redest du über unseren Spieler? So, und die genannten Spieler sind nicht unsere Spieler und dementsprechend... Wie gesagt, kann, will und darf ich darüber eigentlich auch
weder bestätigen noch dementieren. Können wir uns darauf einigen?
Wie bei den Königen, ja.
Und Fabio Silva? Du erst?
Nach meinen Infos, aber das ist der bessere Kandidat, der Dritte im Bunde, der kommen soll, so ein Halbstürmer, ein 9,5er, als Ersatz für Serhou Guirassy auch, einer, der vorne ein bisschen Akzente setzen soll, auch wenn ich den Transfer zumindest insofern fragwürdig finde, weil ich von der Priorität eigentlich finde, dass der BVB eher in der kreativen, das hat mir das Spiel auch gegen St. Pauli gezeigt, in der kreativen Schaltzentrale dann doch mehr Bedarf hat, mehr die Nötigkeit hat, als es jetzt unbedingt auf dieser neuen Halbposition ist.
Gut, gibt es unterschiedliche Einschätzungen, Abhängigkeit von Guirassy, das können wir gleich in der Tiefe diskutieren. Können wir Sancho denn runternehmen von der Liste der möglichen Kandidaten?
Ja, weil da ist genau das Gleiche. Also er ist nicht Spieler von uns. Ich kann das ja auch verstehen, dass er immer aufgrund seiner Vergangenheit ja auch immer wieder bei uns genannt wird. Und natürlich machen wir uns auch in allen Mannschaftsteilen. Ja. Ich meine, du sagst ja auch gerade, okay, Zähne, aber wir haben ja jetzt auch gesehen, auf der Innenverteidigerposition, natürlich ist das etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen. Weil Filippo fällt jetzt auch mit einer roten Karte noch aus. Nico Schlotterbeck ist dann, wenn er zurückkommt, wahrscheinlich auch fast 6 Monate ausgefallen. Emre Can auch schon monatelang, Niki Süle braucht noch so, und das sind natürlich dann auch Spieler, wir spielen nur englische Wochen eigentlich, alle 3 Tage, da kannst du auch nicht sagen, ja, schön, dass ihr wieder da seid, jetzt spielt ihr auch alle 3 Tage. Also und natürlich sind das genau die Überlegungen. Die
war. Wo würdest du denn nach den Erfahrungen von gestern, Wolf, Bedarf sehen?
Ich weiß nicht, also wenn man das Spiel von gestern nimmt und das Spiel vom Montag nimmt, war so eine gewisse Ähnlichkeit spürbar. Patrick hat schon gesagt, das kreative Element hat ein Stück weit gefehlt. Es waren ähnliche Spiele. St. Pauli war natürlich 2 Klassen besser, als es Rot-Weiß Essen ist. Und trotzdem hast du dich gefragt, wer ist hier, wer kommt hier, wer schafft Ruhe, wer schafft Ordnung, wer bringt Tempo rein. Ich weiß nicht, Joe Bellingham kann das möglicherweise dann irgendwann, aber er ist halt auch noch sehr jung und er ist sehr neu und muss in diese Position reinwachsen, aber gerade so das kreative Element sehe ich am stärksten. Und trotzdem das Spiel gestern, also man kann darüber diskutieren, wie repräsentativ ist das für Borussia Dortmund, weil nach 80 Minuten war das Spiel vorbei, bei allem Respekt vor dem FC St. Pauli, die alles gegeben haben, die ein fantastisches Spiel gemacht haben, aber dann kommt eben der Fußball mit seinen eigenen Gesetzen. Es gibt einen Elfmeter, es gibt eine rote Karte, es gibt den Anschlusstreffer und natürlich ein Traumtor von Eric Schmidt. 3 Minuten später. Also das heißt, es gab keinerlei Zeit für Borussia Dortmund, auch irgendwie wieder in die Ordnung oder in die innere Ruhe zu finden. Also das Spiel, das völlig unter Kontrolle schien, wurde aus den Händen gegeben. Trotzdem verstehe ich, auch die Spieler sind es ja kritisch, dass die bösen Geister, dass sie auch die bösen Geister noch in den Klamotten sehen, weil das hat eine Vorgeschichte. Sie kriegen Vorsprünge nicht über die Zeit, sie kriegen unnötige rote Karten und dieses Spiel hat natürlich eine Geschichte für sich, aber die ganze Entwicklung in Dortmund eben auch. Also es wäre jetzt interessant zu erfahren, welchen Pfad der Erklärung oder des Erklärungsansatzes der Verein sieht.
Ich verspreche dir, das machen wir gleich. Ja. Und sonst merkst du das bitte. Wir nehmen das in den Themenspeicher mit auf, wollen einmal den Schlenker zum HSV bekommen. Didi, du bist, das hast du immer wieder mal gesagt, seit Kindesbeinen ein zumindest Sympathisant dieses großen Vereins, dieses Traditionsclubs. Mhm. Reicht es zum Klassenerhalt?
Ich habe sie auf 18 getippt.
Oh, das wäre jetzt also nach meinem Kenntnisstand dann kein
wird schwer. Ja. Ja, ich glaube, also was natürlich, du hast es ja gesagt, in der Moderation, Köln und der HSV sind wieder da, wo sie hingehören. Das gehören sie schon länger und trotzdem hat es der HSV lange nicht geschafft. Jetzt sind sie da. Aber du hast halt keine vermeintlich Kleinen. Du hattest in den letzten Jahren, ob das Fürth war, ob das Darmstadt war, Kiel, wo du gesagt hast, naja, da muss schon alles passen, dass die drin bleiben. Und der HSV muss er jetzt 2 finden, die er hinter sich lässt. Und dann werden die Heidenheimer genannt, die jetzt auch schon das 3. Jahr, glaube ich, da sind, dieses Jahr nicht international spielen, was es, glaube ich, natürlich einfacher macht. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie 2 finden. Und ich würde es ihnen wünschen, ich hoffe es. Ich glaube, es wird unheimlich schwer.
Dann wollen wir doch mal nachfragen, wie es läuft. Wir begrüßen bei uns bei Social Media neu in unserem Team. Herzlich willkommen, Julia Lamatsch, die sich in dieser Saison unter anderem auch darum kümmern wird. Und wie schlägt sie denn, Julia, der HSV bislang?
Ja, bislang ist noch nicht viel passiert. 0-0 steht es aktuell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Aufsteiger. Aber es spricht viel dafür, dass der HSV bald ein Gegentor kassiert. Die Fohlen aktuell mit 66% Ballbesitz und schon doppelt so vielen Schüssen aufs Tor. Viele haben sich gefragt, wie steht es eigentlich um den Neuzugang Gio Reyna? Der war noch nicht mit im Kader. Ist ja gewechselt von der Borussia aus Dortmund zur Borussia aus Gladbach. Wir haben auf Sky Sport Transfer euch mitgenommen, als dieser Transfer dann auch fix war. Und 2 Dinge, darüber freut er sich besonders. Gio Reyna, er erhält die Rückennummer 13, die Zahl, die er auch schon in Kindheitstagen tragen durfte. Und er ist wieder vereint mit Joe Skelly. Jetzt also nicht nur in der US-amerikanischen Nationalmannschaft mit ihm, war er auch dort, wo alles angefangen hat, nämlich in der Nachwuchsakademie des New York City FC.
So, dieser Deal ist ja, wie es in der Fachsprache heißt, done. Insofern können wir ja darüber sprechen, wie lief das?
Huge news, Wayfair shoppers!
there's still time to shop Wayfair's Cyber Week sale. Right now, you can score up to 70% off everything home. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, seasonal decor, and way more. Plus, with Wayfair's fast and easy shipping, everything home comes right to your home, just in time for the holidays. So don't wait. Save up to 70% off during Wayfair's Cyber Week sale. Now through December 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ja, es ging eigentlich jetzt relativ schnell. Es ist natürlich schon ein bisschen schade für uns, weil wir damals Gio aus den USA geholt haben in den Jugendbereich rein und er dann sehr schnell adaptiert hat, sehr schnell zu den Profis gekommen ist, glaube ich, ein Marktwert zwischendurch von über 40 Millionen gehabt. Insofern schade, dass das in den letzten Jahren dann nicht mehr so geklappt hat. Und ich glaube, dass ein Stück weit die Geschichte jetzt auch auserzählt war. Ich glaube, dass er jetzt auch einen neuen Impuls braucht. Von einer Borussia zur anderen. Beileibe nicht zur besseren, aber zur anderen. Ja, und,
einfach mal ein neuer Impuls.
Ja, und da wünschen wir ihm wirklich nur das Beste, weil er sich wirklich hier bei uns die Jahre toll präsentiert hat. Und natürlich schade, weil es letztendlich unser eigener Junge auch ist.
Klar. Eine aktuelle Geschichte kam heute auf, auch nach Sky-Informationen. Gab es gestern in den Katakomben so ein, Fritz von Thurn in Taxis hätte gesagt, ein Rencontre, also ein Zusammentreffen streitiger Natur zwischen Mark Bellingham, dem Vater von Job und von Jude, und Sebastian Kehl. Was können Sie uns darüber berichten?
Patrick hat das ja schön beschrieben, also mal zur Einordnung. Also Joe Bellingham haben wir bekommen, weil wir wirklich über Jahre über Jude, über Job mit den Eltern wirklich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Deswegen ist Job, also ein Punkt, warum Job zu uns gekommen ist. So, und jetzt ist die Familie extra eingeflogen zum ersten Bundesligaspiel ihres Sohnes. Und so wollten Job jetzt nach dem Spiel dann auch treffen am Bus. Ihr wisst, wie es da ist in Pauli, immer ein bisschen wuselig, haben sie einen Gang zur Kabine gestanden und da eben dann auch emotional mit Sebastian geredet. Was aber, also wie gesagt, aufgrund dieses Verhältnisses überhaupt kein Problem ist.
Aber geht er nicht ein Vater zu weit, wenn er im Grunde, also ich meine, es ist ja wirklich das Recht des Trainers zu entscheiden, wen er rein oder rausnimmt.
Ja, vielleicht ging es ja auch gar nicht nur um Ein- und Auswechslung. Ich war bei dem Gespräch jetzt gar nicht dabei. Ja, das Problem ist nur, und darauf werden wir achten, dass der Bereich um die Kabine in Zukunft auch, also dann Spieler, Zutritt, Trainer und irgendwelche Funktionäre, dann meinetwegen auch, dass wir gar nicht mehr in die Bedrohle kommen, solche Nachrichten irgendwie zu kommentieren. Aber wie gesagt, aufgrund der persönlichen Verbindung überhaupt, also heute schon wieder alles geklärt.
Also Wolf, wenn du mal aufgebracht nach dem Spiel dahin möchtest, das ist nicht möglich.
Doch, ich könnte. Aber ich bin da nicht aufgebracht.
Du hast so einen Ausweis, da kommst du überall
hin. Ich komme überall hin, ja.
Ein goldener Ball.
Ich habe mich da auch durch die Fahrräder geschlagen gestern und durch die Matten, die da überall rumlagen. Es war sehr, sehr eng, aber es war schön.
Na, ich glaube aber, das ist schon wichtig. Wir haben ja heute auch sehr hin und her überlegt, machen wir die Meldung, machen wir nicht die Meldung. Es wird natürlich dann ein größeres Thema, weil es ein Familienvater ist, dann nicht einfach nur irgendein Familienvater, sondern der Familienvater, der natürlich aufgrund des Verhältnisses, was Lars geschildert hat beim BVB, auch ein- und ausgegangen ist, auch ein sehr gutes Verhältnis hat. Und Augenzeugen, die dabei waren, Spieler, die sich gewundert haben, haben dann eben mitgeteilt, dass es da schon sehr laut und deutlich zur Sache ging. Vater Marc ist natürlich auch ein sehr emotionaler Mensch, wer ihn kennt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das nicht überhand nimmt, dass ein Vater sich dann irgendwie nach einem Spiel den Sportchef vorknüpft und da irgendwie sagt. Das ist ja dann nochmal die Brisanz, dass der Junge nach 45 Minuten rausgenommen wurde. Ich glaube, das Thema ist erledigt, aber dadurch ist es eben ein Thema. Und wenn der BVB daraus lernt,
so hat sich der BVB ja auch positioniert. Ja, wird es nicht mehr geben.
Nein, aber jetzt ist ja, wir reisen ja inzwischen auch, seitdem wir da einen Bombenanschlag hatten, auch mit dem eigenen Security-Team. Und weil man sich eben so gut kennt, bleibt hier stehen, wartet auf euren Sohn so und dann, wie gesagt, das war jetzt auch kein Krach, sondern ein bisschen emotionaleres Gespräch. Aber natürlich werden wir in Zukunft darauf achten.
Gut, also dann haben wir den BVB jetzt schon angerissen und wollen aber jetzt nochmal von Jürgen Müller erfahren, wie ist der Blick auch in den vergangenen Wochen auf das, was rund um Borussia Dortmund geschah.
Leere Blicke, feiernde Gegner. Die Überschrift über all diese Bilder war schnell gefunden. Der BVB verpatzt den Saisonauftakt.
Wir als BVB, wenn wir unsere Ansprüche geltend machen wollen, dürfen solch ein Spiel auswärts nicht 3-3 spielen nach 3-1 führen.
Ein Patzstuhl, laut du, ein kleiner Fehler aus Unachtsamkeit gemacht. Das passt, denn diese Schlussminuten vom Millern-Tor passierten ihnen nicht. Sie hätten sie selbst anders regeln müssen.
Strafstoß und rote Karte.
Mannes rote Karte leitete das Drama ein. Ein Platzverweis. Mal wieder.
Das war letzte Saison schon so. Wir haben super viele rote Karten gesammelt. Wir haben super viele Punkte auch liegen lassen aufgrund von roten Karten dann am Ende. Tut einfach auf Dauer weh und das kannst du dann irgendwann, brauchst du den Leuten das auch nicht mehr erklären.
Danke dir. So wurde aus einem möglichen 3-1 am Millern-Tor selbst verschuldet. Ein verpatzter Saisonstart, der ernüchternd ist. Denn nicht wenige haben sie auf dem Zettel als den großen Bayern-Rivalen. Eine These, der Aki Watzke noch im Trainingslager nicht wirklich widersprach.
Europäisch haben wir wirklich eine ganze Menge auch im letzten Jahr auf die Kette gebracht. Und deshalb das Gesamtpaket finde ich gut. Wir haben einen Trainer, der super passt zur Mannschaft und alles. Also ich habe ein gutes Gefühl.
Zuversicht. Obwohl sie im Transfersommer lange die Füße stillhielten. Joe Bellingham als Königstransfer. Ansonsten keine neuen Gesichter.
Man kann nicht jeden Wahnsinn mitmachen. Ich glaube, dass wir eher noch so ein bisschen was in der Spitze der Breite tun müssen.
Sie wollen offenbar nachlegen. Zwei Chelsea-Spieler sollen kommen. Offensivakteur Chukwuemeka, letzte Saison ausgeliehen, für rund 20 Millionen. Dazu Anselmino auf Leihbasis für die Innenverteidigung. Transfers, die Sinn machen würden. Denn wenn man dieses Spiel am Millern-Tor noch mal genauer betrachtet, war es eben doch mehr als nur ein Patzer in der Schlussphase. Bei all den guten Ansätzen in der Offensive, die zu drei schönen Auswärtstoren führten, dem BVB fehlte noch einiges zum Spitzenteam. Niko Kovac hat das klar erkannt und benannt.
Wir haben unterm Strich den Kampf heute nicht so angenommen, wie wir ihn hier in St. Pauli annehmen müssen. Es ist heute ein Tag gewesen, wo wir nicht mehr als einen Punkt verdient haben.
War das ein Rückfall in vermeintlich schon überwunden geglaubte Zeiten?
Na, so schnell geht es natürlich nicht, Patrick. Also wir haben, ich will die Vorbereitung jetzt nicht nehmen, wir haben heute nicht gut gespielt. Aber dass wir jetzt irgendwie von vergangenen Zeiten reden, das ist zu früh.
Zumal ein durchwachsener Saisonstart ja fast gut gegangen wäre, wenn sie es nicht selbst am Ende verpatzt hätten.
So, wir haben die Mats oder den Beitrag durchaus aufmerksam geguckt. Ich habe aber eben eine Information, dass unser Ton währenddessen offen war und rausgegangen ist, um was es ging. Unter anderem um meinen Stuhl und die Stuhllehne. Ja. Ne, ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung, dass es irgendwie schlimmere Themen waren. Aber um solche Sachen geht's eben auch. Und jetzt wollen wir als erste Szene, um nochmal abzunehmen, was gestern passiert ist, eine Situation angucken, Lars, die den einen oder anderen doch erstaunt hat. Nämlich nach dem 2-3 gestern, Anstoß. Man kennt das beispielsweise vom PSG beim eigentlichen Spielanstoß. Der Ball gezielt ins Ausgespielt. Warum macht man das in einer Phase, in der man möglicherweise einfach durch eigenen Ballbesitz das Spiel beruhigen könnte?
Huge news, Wayfair shoppers! You still have time to score up to 70% off everything home at Wayfair. Ship fast and easy, just in time for the holidays. Shop Wayfair Cyber Week now through December 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ja, also schwer zu sagen. Also wir haben es gegen Essen auch schon gemacht. Ein Ball da ins Aus, direkt ins Aus gespielt, um den Gegner direkt zu pressen. Das hat auch gegen Essen wunderbar geklappt. Wir hatten dann irgendwie nach 10 Sekunden direkt eine Torchance. Haben es auch, wir hatten nicht Anstoß erst zur zweiten Halbzeit, da haben wir es auch gemacht. Beim 3:2 hat es mich dann tatsächlich auch gewundert, weil wir dann ja auch nicht schnell genug hinterhergekommen sind, um zu pressen, sondern die haben dann schnell den Ball genommen, eingeworfen und konnten dann den nächsten Angriff starten. Deshalb, also mit mir war es nicht abgesprochen. Aber manchmal müssen die Spieler ja auch was selber entscheiden, haben das wahrscheinlich für die beste Lösung da gerade gesehen.
Du kriegst gerade das 3:2 und es sind noch 6 oder 7 Minuten zu gehen. Und die Psychologie spielt ja eine sehr große Rolle. Ja, da werden ja 90% der Spiele werden im Kopf entschieden. Das ist Psychologie. So, jetzt gehst du als der große BVB, fährst du dahin, kriegst das 3:2 bis zu 10, dass du dann unter Druck kommst die letzten 7 Minuten. Das war, glaube ich, eine lange Nachspielzeit. Das ist ja ganz normal, dass du dahin drin stehst. Nur, wenn ich dann den Ball ins Ausschieße und dem Gegner sage, ich ergebe mich und wir verteidigen jetzt die letzten 10, 15 Minuten, also mit der Nachspielzeit inklusive, dann gibst du dem Gegner das Gefühl, die haben Angst vor uns. Vielleicht geht da noch mehr oder wir machen da sicher noch eins, vielleicht schießen wir noch ein zweites oder schießen dann noch den Siegtreffer. Und deswegen habe ich es nicht verstanden, wie du richtig sagst, PSG macht das am Anfang der ersten Halbzeit oder zweiten, je nachdem, wann sie Anschluss haben. Aber in der Situation, das war also für mich, und der Nico ist ja auch einer, der, glaube ich, sich viel Gedanken über diese Sachen macht. Ich weiß nicht, ob das abgesprochen ist. Das ist etwas, was die Spieler dann natürlich im Spiel entscheiden müssen. Ich fand, aus psychologischer Sicht war das eine absolute Katastrophe, weil du natürlich den Paulianern und auch den Fans gezeigt hast, so, die sind jetzt nur noch im Verteidigungsmodus und schauen, dass sie die letzten 10, 15 Minuten den Sieg über die Zeit bringen. Was das jetzt oder ob es einen Einfluss hat, das wissen wir nicht, das ist hypothetisch. Aber ich glaube, den Paulianern hat es doch das Gefühl gegeben, da geht noch was oder geht mehr.
Aber das zahlt ja genau auf den Deckel ein. Wer oder was fehlt Borussia Dortmund? Jemand, der eine eigene Entscheidung trifft. Das ist offensichtlich Vorgabe, dass Anstoß, lange Bälle ins Ausgehauen werden. Sie sind nicht die einzige Mannschaft, die das machen, aber...
Darf ich mal einflechten, mein Geschmack trifft es nicht.
Das steht da, also die Gründe, spielen jetzt nicht aber, nach deinem Geschmack, das sage ich mit allem Respekt.
Aber ich glaube...
Das müssen wir aber irgendwie auch weh.
Es war aber, wenn ich mich recht erinnere, nicht. Ich glaube, beim 1:1 haben wir normal weitergespielt. Da haben wir den Ball nicht ins Ausgeschwenkt. Also es ist kein Automatismus.
Okay, also dann brauchst du einfach in dem Moment, brauchst eine Persönlichkeit, die sagt, wir müssen den Ball halten. Wir spielen aber jetzt.
Laufen eigentlich genügend rum. Spieler, die das auch in ihren früheren
Vereinen vermeintlich so laufen genug haben. Rum. Vermeintlich hat Borussia Dortmund auch genügend Qualität. Aber in den letzten Jahren kommt die regelmäßig nur in Rückrunden zur Aufführung. Und im letzten Jahr nur in der ultimativen Schlussphase. Und da fand ich, hätte es einfach einen gebraucht, der den Fuß auf den Ball stellt. Ich sag's jetzt mal ganz banal. Der den Fuß auf den Ball stellt und Entscheidungen trifft. Nicht den Ball schnell verlieren, sondern den Ball halten. Und diese Unruhe
damit
nicht noch...
auch nach meinem Geschmack zu
spielen. Und dann doch deinen Geschmack zu treffen.
Ja, oder den Ball versuchen zu halten, weil dass du unter Druck kommst, wenn du Mann weniger bist. Das ist ja ganz klar. Und die rote Karte war ja erst 3 Minuten vorher. Deswegen war es wahrscheinlich auch schwer für einen Trainer, selbst wenn er es anders wollte, da eine Information reinzubringen. Aber da bist du halt dann auch davon abhängig, dass die Spieler selbst Entscheidungen treffen. Und dass es schwer wird, dann den Ball zu halten mit Mann weniger. Und die anderen kommen mit 10 Mann und schauen, dass sie noch den Ausgleich schießen. Das ist ja ganz, ganz normal. Aber zumindest den Versuch zu unternehmen, den Ball zu halten und nicht dem Gegner das Gefühl geben, wir ziehen uns zurück und wir ergeben uns und schauen, dass wir das Ding über die Seite bringen. Also,
aber es wäre ja genau anders, so wie es ja auch vorher war, wenn du den Ball ins Ausschießt und dann auch mit 10 Mann sofort nachrückst, den Gegner presst dann auch. Das hätte ja auch ein Zeichen sein können. Nur es ist dann, glaube ich, nur Gerassi hinterhergelaufen, alle anderen nicht. Und deshalb hat sich dann die Situation so entwickelt. Mhm. Aber am Ende, wenn ich es ja auch richtig, eigentlich ist das ja eher ein symbolischer Akt, wo wir gerade eher darüber reden, oder du eigentlich da, okay, wer sind die Führungsspieler, wer sind die Wölfe, die dann auch mal auf den Ball treten und eben auch dafür sorgen, dass wir so ein Spiel dann auch.
Ich hatte eigentlich den Plan, die Sendung ohne die Begriffe Führungsspieler und Mentalität durchzubekommen, aber das wird vermutlich nicht.
Ach, Mentalität nicht fand ich, war jetzt
so ich glaube aber nicht, dass wir beiden die Wörter gerade genutzt haben. Nein, also
ich habe das mal allgemein mal in den Raum gestellt.
Okay. Also es geht einfach um eine Führungsstruktur. Ja. Also das ist ja zum Beispiel auch das, was Matthias Sammer vehement fordert. Und einfach Leute, an denen sich die Mannschaft auf dem Platz ausrichtet und orientiert. Und dann hast du, Joe Bellingham war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz, aber du hast natürlich 2, 3, die es könnten, die auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, und die auch Entscheidungen getroffen haben schon in der Vergangenheit. Und man fragt
aber wer sich, wer soll das sein?
Aber du hast ja schon Leute gehabt, die diese Entscheidungen getroffen haben. Warum nicht in dieser Situation? Und trotzdem gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Der Smith trifft den perfekt. Absolut. Also wir haben jetzt diskutiert, ob Kobel den möglicherweise halten kann. Ich finde nicht, aber das passt ja zum
Spiel. Ja, aber was mich gerade ein bisschen stört, wir machen jetzt alles an diesem einen Spiel fest. Das Erste, was du gemacht hast, uns fehlt der kreative Spieler. Stimmt auch, hast du vollkommen recht, auch in diesem Spiel. Aber in der Rückrunde, in der letzten Saison, also da haben wir die zweitmeisten Tore nach dem Bayern gespielt, 100%. Seitdem Nico da ist. Also da waren wir extrem kreativ nach vorne hin. So, ja. Und jetzt haben wir, okay, wer sind da die Führungsspieler? Ich glaube, ein Julia Brandt, also wenn ich eben dann diese Phase nehme, ein Julia Brandt hat extrem dazu beigetragen, dass wir überhaupt noch in die Champions League gekommen sind. Einen Waldemar Anton, Pascal Groß, die
gestern
wir neu
ein super
dazu
Spiel, gestern ein super Spiel gemacht, auch mit seiner
Einwechslung. So, also Schlotterbeck eigentlich auch.
So, und wir reden jetzt von einem 1:1 gegen St. Pauli. Aber wenn wir ein paar Monate zurückdenken, reden wir über eine der ersten Aufholjachten 100%. In der Bundesliga. Und da haben die Jungs schon gezeigt, dass sie da stehen.
Wenn ich da einmal einhaken habe, das ist für mich völlig richtig, dass die Mannschaft das gezeigt hat. Aber trotzdem darf man jetzt auch nicht den Fehler machen oder vor allen Dingen ihr den Fehler machen. Ich weiß, dass die Situation nicht einfach ist, weil es viele erfahrene Spieler sind, die auch noch gebunden sind, die ein gutes Gehalt haben, die du nicht so einfach von der Payroll bekommst. Aber nach dieser Aufholjagd, nur weil die so gut ist, wieder da zu stehen und zu sagen, das hat ja mit einem Brand geklappt und es hat ja mit einem Sabitzer geklappt und es kann ja mit dem klappen. Das ist, glaube ich, dieser grundlegende Fehler, den man vielleicht auch in der Analyse gemacht hat, weil ich der Meinung bin, ja, du hast einen gewissen Stamm, du hast die Gerassis, du hast einen Groß, du hast einen Anton hinten in Kobel, theoretisch auch einen Schlotterbeck, das kann schon eine Achse sein. Aber du hast zu viele Unterperformer, du hast zu viele Spieler, die das auch in die neue Saison mit reingetragen haben, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie gewisse Gedanken haben. Und da fehlt mir eben nicht nur dieser eine Kreativ- und Unterschiedsspieler, sondern auch einfach jemand in einem Moment, der dann diese Mannschaft zusammenhält, der dann auch sagt, jetzt auf den Ball treten, jetzt Ruhe ausstrahlen, jetzt auch vielleicht zum Gerassi rennen und sagen, wie kannst du den Ball ins Ausschlagen? Das finde ich ja noch viel schlimmer. Wir sind in Unterzahl. Dann musst du den Gerassi nach hinten holen und eigentlich sagen, wir sind doch in der Lage als Borussia Dortmund, auch wenn es hitzig wird, Ruhe auszustrahlen, indem wir den Ball in unseren eigenen Reihen haben und dann vielleicht nach vorne gehen. Und das ist vielleicht dann auch eine grundsätzliche Frage in der Ausrichtung und auch in der Kaderplanung. Gestern unter Niko Kovac in der Dreierkette mit einer Doppelspitze. Du hattest ja eigentlich 2 Offensivspieler auf dem Feld, wenn du das so möchtest. Der Rest war, fand ich, so defensiv in der Gesamtausrichtung. Du hattest einen Gerassi und du hattest dann Adeyemi. So. Und dann ist dahinter schon, dann sind es eher Achter, eher Sechser. So, ne? Also
jetzt möchte ich aber einmal auch zu bedenken geben, das Spiel gestern, da möchte ich Lars beipflichten, ist ein Spiel, das einfach mal eine Eigendynamik entwickelt, die gerade auch am Millern-Tor auch entstehen kann. Ja, das muss man einfach auch sehen. Und natürlich ist man auf der anderen Seite, ich habe das gestern in den Interviews immer so zart angedeutet, geneigt zu fragen, war das ein Rückfall in alte Zeiten? Ich frage mal anders, welcher Appell von dir sozusagen geht an diese Mannschaft, die ja einfach mal nicht nur in der Rückrunde, sondern auch idealerweise aus eurer Sicht mal in der Hinrunde ihr Potenzial in Gänze auf die Strecke bringen soll.
Ja, ich gehe auch so ein bisschen darauf ein, was Patrick gesagt hat. Ich bin kein unverbesserlicher Optimist oder sehe alles rosarot. Aber ich sehe die Chance in diesem Spiel, dass jetzt wirklich jeder auch bei Borussia Dortmund gemerkt hat, so schön es ist, dass wir letztes Jahr mit dieser Aufholjacht noch Champions League Sieger, Champions League geschafft haben.
Noch Quali erreicht habt, ja.
So, das ist vorbei. Das war ein Ausnahmezustand, das ist vorbei. Es beginnt wieder null. Haken dran, wir müssen uns alles wieder neu erarbeiten. Ja, wir waren der Jäger. Vielleicht müssen wir uns auch wieder als Jäger titulieren, wirklich in dieser ganzen Unnachgiebigkeit, wie wir das gemacht haben. Aber ich glaube, mit dem gestrigen Spiel muss das genau klar sein, dass wir nicht sagen, okay, weiter so, alles wunderbar, läuft doch, sondern dass wir uns, wie gesagt, das alles wieder neu hart erarbeiten müssen. Und das ist auch, glaube ich, auch das, was Nico heute auch der Mannschaft in der Mannschaftssitzung auch nochmal mitgegeben hat.
Ja, in welcher Form? Also war
sehr, sehr ruhig, sehr sachlich, auch teilweise sehr leise gesprochen. Aber wenn Nico, der sehr impulsiv sein kann, wenn Nico auch mal leise spricht, dann sollte man vielleicht ganz genau hin.
Bist du dann dabei?
Ja, nicht immer, aber jetzt heute habe ich mir die Zeit genommen. Ja.
Apropos Kovac, wann verlängert ihr den Vertrag? Das darfst du sagen.
Ja, ich will nicht den Fehler machen, ständig irgendwie und dann sitzen wir zusammen, dann fragt ihr immer nach. Ich glaube, das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ich habe damals nicht sonderlich viel Applaus für diese Entscheidung bekommen, glaube ich, außer von Didi. Nico musste, der hat schon vorher immer gesagt, dass Kovac, glaube ich, jetzt der Richtige wäre. Ich glaube, für Nico, der konnte auch mit so ein paar Vorurteilen aufräumen. Und auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, seitdem er da ist. Ich meine, wir sind dann unter der Nico-Kovac-Tabelle Zweiter geworden, ja, weil wir offensiv gespielt haben, weil wir aggressiv gespielt haben. Und wirklich die Art und Weise Fußball, wie wir sie beim BVB sehen. Deshalb ist es natürlich auch mein Wunsch, dass wir dann auch weiter zusammenarbeiten, die nächsten Schritte gehen und nicht ständig die Fragen bekommen, wie geht's denn jetzt weiter? Am Anfang bin ich gefragt worden, warum verpflichtet ihr Nico Kovac am Sonntag nach dem letzten Spiel? Wann verlängert ihr Nico Kovac? Und da habe ich nicht mehr so viel Lust.
Ja, die Dinge entwickeln sich immer dynamisch. Das hat möglicherweise auch mit Ergebnissen zu tun, aber dass Nico Kovac ein sehr renommierter und guter Trainer ist, das haben wir tatsächlich hier auch immer wieder mal besprochen. Mal passt es, vielleicht hat es bei Bayern nicht 100% gepasst. Mein Eindruck zu Borussia Dortmund passt es definitiv. Klingt das, was Lars sagt, für dich auch nach einem Zweijahresvertrag? Jedenfalls einem Vertrag mit einer gewissen längerfristigen oder mittelfristigen Ausrichtung zumindest.
Wir hatten es ja letzte Woche, war es, meine ich, bei uns auch in der Sendung besprochen, dass es, so wie wir das von allen Seiten hören, eher auf einen Einjahresvertrag zunächst hinausläuft. Wahrscheinlich will er auch da nichts sagen, der Lars.
Ihr tut so, als würde ich gar nichts sagen.
Also hier war die Richtung sehr eindeutig.
Nein, war ja auch ein Bekenntnis so. Ne? Und ich glaube, dass es von beiden Seiten gewünscht ist, dass sich Kovac auf der einen Seite die Flexibilität auch beibehalten kann, der ja auch hier und da in England einen Markt hat und der BVB natürlich mit Terzic, mit Sahin in den letzten Jahren auch in ein Risiko gegangen ist, die für viel Geld abfinden musste, dass du dieses Risiko eben nicht hast. Im Hintergrund sind es, glaube ich, noch so ein paar Detailfragen, die noch strukturiert werden müssen. Und dann könnte es, glaube ich, deutlich schneller gehen, als es der ein oder andere vielleicht noch vor ein paar Monaten vermutet hat. Aber es läuft eher auf einen Einjahresvertrag hinaus.
Ja, nee, also er passt ja nicht. Ich habe das immer gesagt, dass die Mannschaft eine starke Hand braucht. Die hat sie jetzt, er greift da durch, er trifft Entscheidungen, auch wenn sie unpopulär sind. Dafür ist er da, dafür wird er bezahlt. Und ich kann das schon nachvollziehen, was der Lars sagt, weil sie natürlich diese Diskussion immer mit den Führungsspielern, ja, die wir ewig haben, ist, diese Spieler wachsen nicht auf den Bäumen, ja, und ein Spieler alleine kann Spiele auch nicht entscheiden. Und gestern, wenn sie gestern ein Spiel 3-1 oder 3-2 gewinnen, dann sagen wir, der Kovac-Zug rollt weiter, so wie letztes Jahr. Und sie haben ja letztes Jahr, der Schlotterbeck, ich erinnere mich, sie waren 12., 13., der Schlotterbeck verletzt sich, der beste Spieler war, dann haben alle gesagt, ja, wie soll das gehen? So, und du musst es halt im Kollektiv schaffen. Ja, einer alleine kann diese Spiele, natürlich muss dort einer eine Entscheidung treffen und sagen, ich glaube, es ist keine gute Idee, den Ball jetzt ins Auszuschießen, aber das musst du als Gruppe machen. Und wenn du natürlich das als Gruppe nicht machst, Guirassy ist dann der vielleicht Smith etwas mehr am Schuss hindern muss oder wird vielleicht etwas zu einfach ausgespielt. Auf der anderen Seite hast du 4-5 Mann hinter ihm, wo einer früher rausgehen muss. Da musst du im Kollektiv diese Führung verteidigen. Und dann hast du diese Führungspersönlichkeit Diskussion hast du nicht. Das haben sie letztes Jahr die letzten 10 Spiele hinbekommen. Ich glaube, dass sie es auch dieses Jahr wieder können. Und wie gesagt, wir sollten uns von einem Spiel da jetzt nicht irgendwelche Schlüsse ziehen, dass das wieder in alte Muster verfällt. Sie haben gestern nicht gut gespielt, waren nichtsdestotrotz 3-1 vor. Bei einer Mannschaft, die letztes Jahr, glaube ich, die zweitwenigsten Gegentore kassiert hat. Auf der anderen Seite haben sie, glaube ich, letztes Jahr bis Oktober oder November kein Heimtor geschossen. Ja, also da solltest du dann auch keine 3 kriegen jetzt. Das heißt, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, der Nico wird die richtigen Schlüsse ziehen. Und du darfst natürlich jetzt alles, was du dir erarbeitet hast, weil ein Anton, haben wir gesagt, den sollen sie wieder verkaufen, weil der das Geld nicht wert ist. So, der hat sich dann in den letzten Monaten zum richtigen Führungsspieler entwickelt. Es kommt ein Can wieder, ein Schlotterbeck, die ja unheimlich wichtige Spieler sind. Und wenn die wieder da sind, dann haben sie wieder mehr Führung und dann haben sie, glaube ich, wieder mehr Spieler, die auch Fehler der anderen ausbessern können.
Es gab aber gestern, wenn ich einmal dazwischen darf, eine gute Szene, fand ich, nach dem Spiel, so eine Diskussion, Benzebaini, Gerassi. Und Kovac hat das auch so ein bisschen laufen lassen. Also du hast aus dieser Situation, das war mein Eindruck, Wolf, rauslesen können, da interessieren sich Spieler wirklich für das, was passiert. Es war so eine klassische Diskussion, die man auch irgendwie aus einer Bezirksliga-Kabine
Aber dafür kennt. Sollte man sie nicht loben, Patrick, wenn sie interessiert, was sie...
Nein, aber es ist ja... Also, nee, wir kritisieren, Dinge, aber dann kann man durchaus auch mal Dinge herausstellen, von denen man den Eindruck hat, dass sie positiv sind, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wir haben ja auch über die Bellingham-Szene gesprochen, die wir nicht miterlebt haben, aber die sich so oder so ähnlich abgespielt hat.
Ja, aber das ist ja die Diskussion, die wir führen. Also eigentlich hat Borussia Dortmund diese Spieler, weil sie es in der Rückrunde gezeigt haben. Die große Frage, die sie in Dortmund beantworten müssen, ist, warum geht das nicht über eine komplette Saison? Wo ist der Fehler im System? Weil es immer wieder ein Rückfall ist. Und trotzdem kann man, das hatte ich eingangs gesagt, man kann dieses Spiel für sich genommen isoliert betrachten. Kann sagen, funny old game, innerhalb von 3 Minuten kann sich am Millern-Tor eine Eigendynamik entwickeln, die du einfach nicht verhindern kannst. Junger Spieler, hält zu lange, Elfmeter, rot, drin, 3 Minuten später trifft Smith den Ball, perfekt, gehst du mit einem Punkt nach Hause. So. Oder aber du sagst, über 80 Minuten, es war klar, dass sie einen dreckigen Sieg wollen. So, das war der Ansatz. Das hat man gesehen. Und nach 80 Minuten war dieser dreckige Sieg in Stein gemeißelt. Und dann kommt das, was ich gerade eben beschrieben habe.
Wie war der Mann? Mane. Wie hat er das verkraftet?
Bitter für so einen jungen Spieler. Ja, natürlich total geknickt, muss man sagen. Aber letztendlich haben ihn auch alle in Schutz genommen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kann das ja alles auch nachvollziehen und dann kommt er da aus dem Keller irgendwie. Aber wenn das jetzt der Standard ist, dann kann der Schiedsrichter bei jedem Eckball kann der pfeifen und blind auf den Punkt zeigen. Weil solche Sachen hast du bei jedem Eckball wahrscheinlich 4 bis 5 Mal. Kannst du pfeifen, auf den Punkt zeigen. Und dann jetzt bei dem...
Finde ich spannend, weil Niko Kovac gestern zugegeben oder eingeräumt hat, das sei ein Elfmeter und dann in der Folge Platz
ja
raus gewesen.
Ich sage ja auch, den kannst du ja auch geben. Und trotzdem darf es mich auch ärgern. Weil natürlich, wenn du siehst bei einer Ecke, wie da teilweise dann Ringkämpfe... vonstatten sind, dass das regeltechnisch vielleicht sauber ist, alles gut. Ja, das ist auch keine Ausrede.
War das regeltechnisch nach deiner Einschätzung eine VAR-würdige Fehlentscheidung? Das wäre ja dann der Kern des Ganzen.
Also ich glaube, die St. Paulianer, die sind auch schon wieder rausgegangen zur Ecke. Also hätten wir den nicht gehabt, hätten alle weitergespielt. Nach dem Spiel hätte sich keiner beschwert.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Schiedsrichter sogar war, dass er befragt wurde nachher und sie wurden angewiesen, dass sie Ringeinlagen gerade bei Ecken oder bei Standardsituationen, dass die schärfer oder härter geahndet werden. Ich stelle jetzt mal in den Raum, letztes Jahr hätten sie das wahrscheinlich nicht gepfiffen, aber sie sind anscheinend angehalten. Und da muss man jetzt abwarten, was passiert, was der Lasker sagt. Weil das natürlich bei der Ecke, wenn da 18 Mann im 16er stehen, ja, da musst du irgendwie Kontakt haben, muss man einen festhalten. Muss man sehen, wie viel es da gibt.
War natürlich schon lang.
Aber ja, wir dürfen ja etwas zu lange, ja.
Didi, wir dürfen ja eine Sache hier nicht vergessen. Ich hoffe oder ich glaube, ich kann das sagen, weil ich auch früher, wenn es hobbymäßig war, Fußballschiedsrichter war, natürlich nicht auf dem Niveau. Aber diese Regel der Doppelbestrafung wurde ja irgendwann angepasst. Und jetzt diskutieren wir hier über Ringen und Getümmel. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass der Spieler, ich finde die Regel auch nicht gut, aber sie ist nun mal so, dass der Spieler in dem Fall einen freien Schuss 1-2 Meter vor Gregor Kobel gehabt hätte und da das Ziehen, was nicht ballorientiert, sondern rein gegnerorientiert war. Hätte der Mane jetzt die klassische Grätsche zum Ball gemacht und trotzdem den Gegenspieler getroffen, hätte es die gelbe Karte gegeben. Ja.
So wie bei Adeyemi.
So wie bei Adeyemi, richtig, genau. Das war dann die gelbe und nicht die rote. Und so gibt es dann in der Szene, und das ist für mich völlig richtig gehandelt, auch wenn er da rausgehen muss, im besten Fall sieht Jöllenbeck das direkt, aber er muss dann eingreifen, weil es sich um eine rote Karte handelt. Und bei einer roten Karte, bei Elfmeter, musst du als VAR eingreifen. Und das ist da in dem Fall, ich kritisiere oft auch das Schiedsrichterwesen, aber das ist in dem Fall richtig gehandelt. Ja, auch ob es jetzt Fußball, ob es das Gute für den Fußball ist, ist eine andere Sache. Aber es gibt Menschen, die haben diese Regeln nun mal festgezogen.
Da gebe ich dir recht. Und da kann man drüber streiten. Das ist jetzt nur, wenn man es vielleicht dummer sehen könnte. Natürlich sind das nur 6 oder 8 Meter. Aber wenn der Kobel den Ball besser abwehrt, zur Ecke oder ich weiß nicht, ob man festhalten kann. Und ich will jetzt da nicht den Kobel noch mit reinziehen. Nur, das ist ja auch Fakt. Also ich weiß nicht, ob er versucht, ihn zu fangen. Aber da darf er den Ball normal. Also wie gesagt, natürlich sind das nur 6 oder 8 Meter. Aber ich weiß nicht, ob er den nicht besser abwehren kann zur Seite, vielleicht zur Ecke. Dann wäre das natürlich auch nicht geahndet worden, aber müßig.
Gut, jetzt war das die Aktualität und teilweise haben wir auch schon über das gesprochen, was der BVB sich noch auf dem Transfermarkt vornimmt. Spannend ist aber auch zu wissen, Julia, was trauen die Fans, Userinnen und User in diesem Fall, dem BVB zu?
Ja, ich erinnere gerne auch noch mal an unseren Flutlicht-Freitag-Kommentator Frank Buschmann. Der hat diese Woche gesagt, der BVB hat ja immer diese 4 Jahreszeiten innerhalb einer Saison. Das gestern könnte man womöglich als herbstlichen Start bezeichnen, das 3:3 nach 3:1 Führung. Aber wir sind ja noch im Sommermonat. Wetterumschwung kann ja noch werden. Wir haben euch gefragt auf skysport.de, was traut ihr dem BVB in dieser Saison zu? Nur 6% glauben an den Meistertitel. 46% sagen, es wird irgendwas werden zwischen Platz 2 und 4 und eine schlechtere Platzierung trauen ganze 47% dem BVB zu. Wir haben uns ebenfalls auf der BVB-Seite umgeschaut beim Thema User-Reaktionen. Sporty Nicolsche schreibt, ach je, klar darf man ein 3:1 nicht aus der Hand geben. Jeder, der aber selbst mal Leistungssport betrieben hat, weiß, die rote Karte war ein Gamechanger. Manche machen einem solch jungen Spieler aber keine Vorwürfe. Warum sehen alle eigentlich immer so schwarz? Tom Power 8, der haut dagegen ordentlich drauf. Der BVB lässt jahrelang bei den sogenannten Must-Win-Games Punkte liegen ohne Ende. Dass hier keine Schlüsse daraus gezogen werden, kapiere ich nicht. Es nützt nichts, gegen Leverkusen oder Frankfurt oder Leipzig zu gewinnen, während man gegen Pauli, Heidenheim und Co. nicht gewinnen kann.
Gut, dies ist die Meinung unserer Userinnen und User. Ganz kurz, HSV in Gladbach.
0-0 weiterhin.
0-0. Das ist bis dahin ja aller Ehren wert. Wir nehmen das mal mit, sprechen gleich weiter darüber bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen nachher über die Bayern, auch noch über Köln und den HSV. Aber jetzt noch, weil es so spannend ist, über Borussia Dortmund. Lars hat ja mit unserer Erlaubnis sein Handy hier auf dem Tisch liegen. Gibt es Neuigkeiten in puncto Transfers?
Nein, Patrick, weißt du irgendwas? Keine Ahnung.
Ja, guck mal nach.
Sind Sie schon gelandet? Bei mir jetzt gerade nicht.
Also jetzt bringen wir es nochmal auf den Punkt. Also du gehst sicher davon aus, dass...
Ja, ich glaube, dass die beiden Neuzugänge heute landen. Wir haben auch jemanden am Flughafen positioniert. Zumindest da kannst du ja sagen, nein oder ja, ich weiß es nicht.
Dass sie heimgehen können,
ihr welche
Dann müssen wir hier Überstunden am Flughafen machen.
Das, ja, das nervt ganz gewaltig, wenn ihr da ständig rumsteht.
Aber wir können mal so ins Rennen gehen, ihr macht noch etwas.
Ja, das ist klar unser absolutes Ziel, jetzt noch was zu machen. Wir hätten auch gerne schon vorher was gemacht. Das lässt sich nicht immer realisieren. Es gibt auch nicht immer A, B und C Lösungen, sondern eher Alternativen. Nur es ist einfach, muss man wirklich sagen, ein Markt, der auch für uns nicht ganz einfach ist. Also wenn wirklich Mannschaften dabei sind, die nicht europäisch spielen, keine Einnahmen über Spielerverkäufe generieren und selber dann, 200, 250 Millionen ausgeben. Das ist natürlich, wo wir mit unserem Geld wirtschaften müssen, weil wir jetzt nicht irgendwie einen im Hintergrund einen Staat oder irgendein amerikanisches Wirtschaftsunternehmen haben, die das auffangen, dann müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja, weil wir es einfach auch sehen. Wir haben es da auch eine Unternehmensverantwortung, das vernünftig das Geld einzusetzen. Und wenn es dann vielleicht ist für einen Trainer natürlich nicht schön, ja, dass er nicht den kompletten Kader dann von Anfang an zusammen hat, aber wirtschaftlich macht das vielleicht schon mal Sinn, dann eben auch ein bisschen länger zu warten.
Diese Erklärungen leuchten durchaus ein. Dennoch gibt es den Vorwurf, der BVB agiere zu zögerlich auf dem Transfermarkt. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das. Also erstmal man kann das Feld ja mal von hinten aufräumen. Ihr wurde zu Recht gelobt für Transfers, die heute rückblickend, finde ich, gesessen haben. Guirassy ist ein absoluter Ausnahmespieler, einer der stärksten Stürmer in ganz Europa. Ich finde, Waldemar Anton rückblickend war ein super Transfer. Auch Pascal Groß gibt dir eine gewisse Stabilität, auch wenn er keinen Wiederverkaufswert hat. Daniel Svensson war ein toller Transfer. Solche Transfers würde ich mir von euch eigentlich noch mehr wünschen, weil das ist das, wofür Borussia Dortmund über Jahre hinweg gestanden hat. Auch mal wie Kagawa oder auch wie ein Svensson mal jemanden zu holen, wo die Leute sagen, oh, ist das einer für den BVB oder nicht? Das müssen wir erst mal gucken. Und dann geht er vielleicht durch die Decke, deswegen oder kann durch die Decke gehen. Deswegen ist das, finde ich, ein Punkt. Ich habe jetzt auch in vielen Interviews gesagt, wir sind vorbereitet. Wenn Dominosteine fallen, sind wir da. Jamie Gittens ist jetzt ein Transfer gewesen, wo man, glaube ich, Wochen, Monate vorher wusste, dass dieser wahrscheinlich kommen würde. Und das sind dann, glaube ich, schon Punkte, wo ich mir als BVB, ja, das stimmt, man ist in einem Riesenzirkus mit City, mit PSG, mit den Topclubs dieser Welt, dass man da aber trotzdem vielleicht wieder ein bisschen mutiger wird, wieder vielleicht auch mal auf Transfers setzt, die dann eben zünden und für viel Geld auch wieder verkauft werden können. Und das muss jetzt auch nicht immer, glaube ich, ein 30, 35 Millionen dran. Das können ja auch mal so 10, 15 Millionen oder 12. Leverkusen holt einen Poku, Leipzig holt einen Bansusi. Es gibt ja auch Spieler in Holland, in Belgien und nicht nur in England, wo du gegen die großen Clubs wie Chelsea dann zum Beispiel
also ankämpfst. Erstmal vielen Dank für dein Lob, was Guirassy, Waldemar Anton, absolut, Pascal Groß angeht. Ja. Wir sind sehr empfänglich für Lob. aber mich wundert es, dass du sagst, von diesen Transfers wünschst du dir mehr. Diese drei Transfers haben wir gemacht, weil wir in der letzten Saison, glaube ich, 12 Abgänge hatten, unter anderem Hummels und Reus. So, und mit diesen drei Transfers wollten wir eben Erfahrung, Qualität, auch Führung wollten wir mit diesen drei auffangen. Aber sind jetzt auch keine 18 mehr. So, und danach, und das ist und ich glaube, daran sieht man schon, wie wir strategisch an die Sache rangehen. Wir brauchen schon jetzt auch wieder mehr Jugendlichkeit. Ja, weil wir haben, ich glaube, wir haben sehr viel Erfahrung bei uns im Kader und alle Transfers, die wir danach gemacht haben, mit Maxi Bayer, mit Kuto, Jugendliche. Also oder jugendliche
junge Transfer, Spieler.
Junge Spieler. Svensson, den wir im Winter geholt haben, auch Choukou Moueka, Diandra Mai, junger Torwart noch, also für einen Torwart noch jung, den wir auch wieder ausgeliehen haben. Jetzt haben wir Joe Bellingham mit 19 geholt. Also ich glaube, da kann man schon, und alle Namen, die du immer so nennst, da sind ja in der Regel auch nicht die 28, 29-Jährigen. Ja, und in den Markt hatten wir mal ein Alleinstellungsmerkmal. Inzwischen fischen da ganz, ganz viele andere auch rum. Ne? Und das, ich meine, ihr seht ja, was los ist. Also wenn teilweise für Spieler, also wo du dann schon Probleme hast, den Namen richtig auszusprechen, 30, 40 Millionen Euro
ausgeben. Aber hattest du dennoch in der Phase in den vergangenen Wochen das Gefühl, jetzt musst du dich selber auch mal, musst du das zur Chefsache erklären, musst dich selber einschalten, zum Beispiel mal nach London fliegen und die Dinge noch mal mit zusätzlichem Drive versehen.
Ich wollte meine Reiseroute jetzt nicht hier besprechen.
Aber nehmen wir mal willkürlich London. Nein,
es ist ja kein Geheimnis, dass Lars mit Sebastian in London war und diesen Transfer jetzt, nicht mehr lange eingefädelt hat.
Bis zum Ende der Transferphase. Und natürlich, der klassische Sportmanager erkennt man daran, dass er mit einem Handy am Ohr irgendwo rumläuft. Durchs Hotel läuft, ja, oder mit zwei. So, aber wir haben jetzt eine Phase, so, da müssen dann alle, die etwas zu entscheiden haben, dann auch an einen Tisch. Und nicht mehr über Telefon und nicht mehr über E-Mail, sondern müssen an den Tisch, müssen sich in die Augen gucken. Du musst ein Gefühl bekommen, kriegst du das jetzt hin oder kriegen wir es nicht hin? Ja, und natürlich ist das dann auch teilweise mit meiner Aufgabe. Weil in der jetzigen Phase, wenn es nicht, okay, dann muss er halt weitergehen. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Phase, wenn du noch weiter kannst das machen, sondern dass wir wirklich rauskommen und mit den Leuten wirklich in die Augen gucken und auch ein Stück weit lesen können, okay, kann das was werden oder nicht?
Patrick hat gesagt, Identität fehle ihm beim BVB. Man hat so nicht so den Eindruck, genau zu erkennen, wo man hinwolle. Kannst du damit was anfangen?
Das ist mir zu einfach. Also, wenn man so einen Erklärungsansatz sucht, dann spricht man über Mentalität und man spricht über Identifikation. Also, wenn man so ein bisschen im Dunkeln rudert. Ich weiß nicht, ich finde das, manchmal finde ich es eher störend, wenn sich die Spieler aufs Logo fassen und einen Tag später dann für 80 Millionen irgendwo hingehen oder das Wappen küssen oder so. Ich weiß gar nicht, ob das ein Thema ist. Das weißt du besser.
Wolf, mir geht's, also nicht, dass es falsch verstanden wird. Mir geht es nicht darum, dass sich einer voll mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, das machen die meisten bis zu einer gewissen Strecke. Mir geht es eher darum, als Gesamtverein, und da kommen wir wieder zurück in den Jahren, wo der BVB die heißeste Aktie in ganz Europa war, als Boyband, als wo alle neidisch nach Dortmund geguckt haben. Ja. Der BVB steht aktuell für gelbe Trikots und für die Süd wie kein zweiter, aber hat jetzt gerade nicht mehr, auch was den Wiederverkaufswert angeht. Ja. Wir gucken ins nächste Jahr, da laufen wichtige Verträge aus mit Brandt, mit Can, ein Haller, gut, den hast du jetzt abgegeben. Du hast nächste Saison 4, 5 Spieler, die nicht mehr da sind, die du nicht verkaufen kannst. Ja. Mir fehlt jetzt die Fantasie. Ein Adeyemi könnte es vielleicht irgendwann werden, ein Schlotterbeck, aber Spieler drinnen zu haben, die du wieder für viel Geld verkaufst. Und das ist das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund, Geld dann auch abzugeben.
Gewesen, aber da saßen wir hier und haben gesagt, das ist nur eine Durchlaufstation, das merkst du den Spielern an und die spielen hier ein Jahr und gehen dann für 100 Millionen weg. Ich glaube, insgesamt hat sich der Transfermarkt für deutsche Topclubs extrem verändert, weil auf diesem Markt sich plötzlich ganz viele tummeln, ganz viele, die nicht zu den europäischen Topclubs gehören. Und dann suchst du nach, also du bist, musst ein Perlentaucher sein. Und du musst eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, warum gelingt das Frankfurt? Frankfurt gelingt es in dieser Phase. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Spieler, den sie für 20 oder 25 Millionen geholt haben, nicht 100 Millionen im Verkauf bringt. Ein Jahr später. Das ist völlig logisch. Und in Dortmund hat es über Jahre hinweg als Geschäftsmodell funktioniert. Aber sie müssen einen anderen Ansatz wählen. Genauso wie die Bayern im Moment, die einfach die Erfahrung machen, sie kriegen nicht jeden Spieler, den sie haben wollen, weil einfach andere Clubs in Europa ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben und dann ganz anders auch an Spieler rangehen können.
Und die Bayern kriegen auch nicht jeden Trainer. Also das ist die Erfahrung, die selbst Spitzenclubs in der Bundesliga machen. Das ist alles total spannend. Und Borussia Dortmund, das merkt man auch jetzt wieder, zieht einfach. Wir wollen aber auch noch über die Bayern sprechen. Und abschließend aber eine Personalie, die auch immer für Diskussionen sorgt, einfach die Einschätzung zu Brandt, der gestern von der Bank kam, der ein großartiges Tor erzielt hat und der viele Impulse gegeben hat. Sie kennen ihn schon so viele Jahre. Was ist denn jetzt die Wahrheit über ihn?
Ja, auch das ist interessant. Also in der letzten Saison wurden wir oft gefragt, warum spielt denn Julian Brandt? Und jetzt werden gefragt, warum spielt er denn nicht? Und ich habe es ja gerade auch schon mal angedeutet. Ich glaube, dass er auch letztes Jahr einen extrem großen Input gerade zum Ende hin raus hatte. Ja, denn nach Guirassy ist er derjenige, der die meisten Tore geschossen und auch vorbereitet hat. Also wirklich einen extrem großen Wert. Und auch Nico hat es echt wehgetan, ihn auch gestern nicht von Anfang an spielen zu lassen. Aber da waren alle Spieler sind so gerade so ein bisschen auf einem Niveau. Und das war einfach Teil seines Matchplans. Okay, wenn ich Julian von der Bank bringe, ja, dann hat er vielleicht einen größeren Input als jemand anderes. So, und jetzt macht er ja auch noch wirklich ein sensationelles Tor, muss man ja tatsächlich sagen, mit der Ball-An- und Mitnahme, mit dem Schuss. Und solche Reaktionen gefallen Nico natürlich.
Ne? Ist es vorstellbar, dass Brandt bleibt über die Saison hinaus?
Ja, ich glaube, der Spieler, der am längsten inzwischen bei uns ist. Also ich glaube, da ist jetzt so ein Vertrauensverhältnis gewachsen, dass man jetzt einfach auch ein Gespür dafür bekommt in den nächsten Monaten, okay, wohin geht dann die Reise? Ich glaube, ich habe gerade meine Wertschätzung schon gesagt. Ich glaube auch, dass er weiß, was er am BVB hat, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat. Nico schätzt ihn. Und wie gesagt, wenn er solche Reaktionen dann eben auch zeigt, dann bin ich mir auch sicher, dass er dann sehr zeitnah dann auch wieder unter den ersten Elf am Anfang auf dem Platz steht.
Und möglicherweise auch bleibt. Sprechen wir über die Bayern, die Leipzig auseinandergeschraubt haben, Sven Schröter, am Freitagabend.
Was für eine Show des Harry Kane und des FC Bayern zu Beginn dieser Bundesliga-Saison im Spiel zum Auftakt gegen Leipzig. Die Führung der Münchner, 27. Minute, Michael Olise, der in der ersten Halbzeit nicht zu halten war. 2:0, 32. Neuzugang, Luis Diaz. Leipzig mit enormen Problemen in der Defensive, hatte überhaupt nichts entgegenzusetzen. Im Gegenteil, das 3:0 der Münchner, 42. Minute, wieder der überragende Olise. In der zweiten Halbzeit Leipzig ein bisschen offensiver und es wurde bestraft. 4:0 Harry Kane, Sein erster Treffer an diesem Abend, Vorarbeit Luis Diaz. Dann in der 74. Minute wieder Harry Kane. Sein 64. Bundesligator im 64. Bundesligaspiel. Beeindruckend. Und dann Harry Kane, 65 Tore in 64 Bundesligaspielen. Hattrick und eine Machtdemonstration der Münchner.
Diesmal hat man schon das Gefühl, dass wir mit einer gewissen Basis in die Saison starten. So die Saisons davor, da war es natürlich immer unruhig. Wir hatten dann viele Trainerwechsel, sind dann oft irgendwie von Null wieder gestartet. In dieser Saison, obwohl wir jetzt keine lange Vorbereitung hatten, ist es schon so, dass man merkt, dass wir Automatismen, dass wir Prinzipien haben. Und jeder Spieler weiß, dass er die bringen muss. Ansonsten wird es schwierig, wenn man spielen will.
Ja, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Mannschaft, für das, was wir uns vorgenommen haben, war das heute, muss man ehrlich sagen, eine Katastrophe, hier auswärts so hoch zu verlieren, unter die Räder zu geraten. Das ist der Worst-Case-Fall. Ja, man muss es so sagen, haben direkt aufs Maul bekommen.
Ja, Klartext von David Raum. Wolf, glaubst du, dass die Bayern tatsächlich die Liga wieder so dominieren werden, wie jetzt viele vermuten?
Ich habe im Moment, keinen keinen anderen Anhaltspunkt. Ja. Also ich finde, sie haben den stärksten Kader. Und wie man hört, soll noch einer oder zwei ausgeliehen werden.
Also, nur geliehen.
Immer wieder von Leihgeschäften im Moment. Ja. So viel zum Thema kreative Transferansätze. Aber ich sehe im Moment niemanden, weil ich wirklich dachte, RB Leipzig ist eine hochspannende Mannschaft mit ganz viel Potenzial. Das Spiel kam, glaube ich, ein bisschen zu früh. Das ist eine neue Zusammenarbeit mit Ole Werner. Aber ich glaube, dass sich da in Leipzig schon auf Sicht was entwickeln kann und dass dieses Spiel vielleicht am 10. oder 12. Spieltag anders ausgeht, wenn da alles greift. Das war dann jetzt ein bisschen undankbar und dann haben die Bayern halt Lust. Über 200 Länder sind mit dabei, man kann sich international präsentieren, dann lassen sie die Sau raus. Also.
So einfach ist das, Didi. Aber du bist ein bisschen skeptisch und sagst ganz so leicht, wie das jetzt im Moment viele glauben, wird es für die Bayern nicht. Warum nicht?
Naja, den besten Kader haben sie ja, aber wie gut er ist, das werden wir sehen. Und wenn man sich die Bank anschaut, da haben sie die Jungen, die jetzt wahrscheinlich dann zum Spielen kommen, was ja viele gefordert haben, ich auch. Also dann werden wir den Kusiasare und den Karl wahrscheinlich öfter sehen, die haben die Chance verdient. Sie wollen noch einen holen, da muss man jetzt mal abwarten, wer kommt. Nur jetzt gehen alle davon aus, dass in 3-4 Monaten ein Davies, ein Musiala zurückkommen. So, das steht in den Sternen. Du weißt nicht, wann sie kommen. Und wenn sie kommen, weißt du nicht, wie sie kommen. Ja, und also der Kader ist schon sehr dünn. Ja, das hat ja der Kane auch gesagt und andere Spieler. Deswegen würde ich mich von dem einen Spiel nicht blenden. Also wie gesagt, das war erschreckend, was die Leipziger da abgeliefert haben, dass die Bayern Mannschaften auseinandernehmen können. Das wussten wir vorher. Ich glaube, das hat mehr über die Leipziger gesagt als über die Bayern, das Freitagsspiel. Und deswegen würde ich da mal abwarten. Die fahren jetzt nach Augsburg. Die werden die Bayern anders testen und mehr ärgern, als die Leipziger gemacht haben.
Wie hat dir Luis Diaz gefallen? Du beobachtest ja auch den Fußball auf der Insel, war in Liverpool immer sehr genau.
Guter Spieler. Zu teuer für mich. Aber er ist ein guter Spieler, der wird ihnen weiterhelfen. Ist ein Arbeiter, also ist, glaube ich, einer, auf den du dich verlassen kannst, der immer da ist, immer probiert. Und hat ja einen sehr guten Einstand gehabt, aber nochmal, also der Freitag war kein Maßstab. Ich bin bei Wolf, ich habe die Mannschaft gesehen, denke ich mir, oh, das könnte eine enge Partie werden. Habe das auch nicht erwartet. Es waren dann, glaube ich, nur zwei Neuzugänge, die gespielt haben. Es waren ja alle Spieler, die vorher schon da waren bei den Leipzigern. Deswegen sollte man diese Probleme, die sie da hatten, eigentlich nicht haben. Haben sie gehabt. Aber Diaz würde ihnen mit Sicherheit helfen.
Die Abschlusstechnik von Kane, Lars, da würde mich mal Ihr Urteil interessieren. Ihr habt ja mit Guirassy auch einen Mittelstürmer, der...
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
irgendwas zwischen internationaler Klasse und Weltklasse ist. Das ist ja irgendwie dann eine Geschmacksfrage. Traust du dir oder trauen Sie sich da einen Vergleich zu?
Ich glaube, am Ende ist das alles hartes Training. Ja, also das, sowas ist ja nicht Gott gegeben, das ist nicht auf einmal da. Also ich liebe es, Gerassi beim Training zuzugucken, weil sie einfach auch im Training wirklich, ich gehe bei Kane auch davon aus, wirklich sich in jedem Training verbessern wollen. Und unser Training, deshalb haben wir ihn auch unter anderem geholt, weil wir auch wussten, was er für einen Einfluss auf den Trainingsplatz hat. Sind Spieler, die geben sich nie zufrieden, sind extrem ehrgeizig und nur dann kannst du auf dieses Weltklasse-Niveau
kommen. Und ich muss schon sagen, die Präzision im Abschluss bei Kane, das ist schon faszinierend. Der Ball, auch bei dem dritten Treffer von ihm, muss genau dahin, kommt genau dahin.
Er ist einer der besten Mittelstürmer der Welt. Vielleicht ist er der beste Mittelstürmer der Welt. Deshalb hat er 90 Millionen gekostet. Also wenn wir es jetzt runterrechnen, sagen, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis spielt in Dortmund, aber der bessere Spieler spielt in München.
Das ist mein Satz. Jetzt wollen wir das aufgreifen, was Didi eben auch schon angedeutet hat, die jungen Spieler. Da gibt es ja eine große Sehnsucht bei den Bayern danach und ich schätze auch mal bei den Fans.
Ja, Lennart Karl, der ist heute Morgen sicherlich aufgewacht, musste sich erst mal kneifen. Ja, es ist passiert, das Bundesliga-Debüt für ihn beim großen FC Bayern. Bei Instagram hat er geschrieben: Verrückter Abend in der Münchner Allianz Arena. Ich bin stolz auf das Team und die ersten drei Bundesliga-Punkte. Genauso soll's weitergehen und auch das Netz feiert den 17-Jährigen. Hier sehen wir, er ist jung, er ist bissig mit viel Potenzial. Hoffe, er bekommt genügend Spielzeit. Fordern auch andere User. Gebt ihm mehr Spielpraxis, lasst ihn ran. Und das, wenn wir schon bei Youngstern sind, müssen wir natürlich einmal noch mal einordnen. Denn da haben sie ja gleich paar, die sie rausfeuern können beim FC Bayern. Nicht nur Lennart Karl, Didi hat schon angesprochen, Wisdom Mike, Jona Kusi Asare. Bringt uns zu der Frage, die wir euch gestellt haben. Sollten die Bayern statt auf teure Transfers mehr auf die eigene Jugend setzen? Und Patrick, das ist ganz eindeutig ausgefallen. Knapp 90% sagen ja, nur 11 sind dagegen.
Okay, dann sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann wird sich das dann drehen. Man muss immer sagen, also junge Spieler ja. Auf der anderen Seite verstehe ich auch einen Trainer wie Kompany, der maximal an Ergebnissen gemessen wird, wenn er da zumindest zurückhaltend ist. Und dennoch hat er irgendwie diese Aufgabe, also diese Sehnsucht nach den jungen Spielern ist ja verständlich. Dann hat er die Aufgabe bei einem Lennart Karl, der ganz offensichtlich ein Megatalent ist, den zu forcieren, aber dosiert. Ist das so richtig formuliert?
Ja, irgendwann müssen sie spielen. Also für mich hätte er letztes Jahr das eine oder andere Mal spielen müssen. Und der Lars hat ja gesagt, wir haben einen ungleichen Wettbewerb. Wir haben Mannschaften, die im Mittelfeld in England stehen und Spieler für 30, 40, 50 Millionen kaufen. Das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, ja, mit den Engländern zu konkurrieren. Die kaufen uns die besten Spieler weg. Da, wo die Dortmunder die Spieler suchen, da waren sie alleine oder waren zu dritt. Jetzt sind es 25, die diese Spieler suchen. Ja, und es ist kein Geschäftsmodell. Du kannst auf Dauer nicht jedes Jahr zwei, drei gestandene Spieler holen. Und das können auch die Bayern nicht. Ja, dann können sie Dortmunder dreimal nicht. Und ein Diaz wird ihnen helfen, natürlich. Nur der ist 28, kostet 75 Millionen. Du hast einen Karl, einen Kusi Asare, einen Wisdom Mike. Die Jungs müssen spielen, weil du musst auch Werte schaffen. Liverpool hat dieses Jahr 6 Spieler verkauft im Sommer, über 100 Millionen. Alles junge Spieler, wo keiner, Quans, aber einer davon, der in Leverkusen ist, die alle keine 50 Spiele oder keine 30 Spiele für die erste Mannschaft gemacht haben. Und wenn du auf Dauer erfolgreich oder wenn du auf Dauer mithalten willst und Werte schaffen willst, dann musst du die Jungen spielen lassen. Und es ist ja so, ich erinnere mich an meine Zeit, das war jetzt natürlich eine andere Zeit vor 30 Jahren, Franz Beckenbauer wurde Trainer. Dann waren wir im Trainingslager, dann kam man in Teneriffa am Flughafen, kam er zu mir und sagte, du bleibst bei uns. Dann war das erste Spiel im Olympiastadion und er wurde Trainer und hat von Ribbeck übernommen. Das heißt, es war kein Erfolg da. Dann waren 17 Mann im Kader. Und ich dachte mir, ich fahre da hin und schaue mir das Spiel an und bin dabei, ist das Größte für mich. Dann liest der Franz die Aufstellung, dann bin ich auf der Bank. Dann denke ich mir, das kann ja nicht sein. Alles Bomben, alles Granaten neben mir in der Kabine. Ich habe mich gar nicht schauen dran. Dann schaue ich irgendwann nach 5 Minuten, habe ich den Spielberichtsbogen angeschaut, wen er weggelassen hat. Weißt du, wen er weggelassen hat? Olaf Thon. Nee. Einer der besten Spieler, wenn nicht der Beste, den ich je gesehen habe. Der konnte alles, der Olaf. Das war der kompletteste Spieler, mit dem ich je gespielt habe. Das war mir unangenehm.
Einer der besten
Spieler? Einer der besten. Ui. Das war mir unangenehm. Ich konnte den Olaf gar nicht anschauen. Ja. Ja, ich habe ihn dann später bei der Nationalmannschaft besser kennengelernt. Nur, Der hat gesagt, du bist jetzt dabei und hat mich gleich eingewechselt. Und dieses Vertrauen, und ich will ihm das gerade vorhalten, natürlich muss er schauen, dass er Spiele gewinnt und Titel gewinnt. Nur die Spieler müssen natürlich auch merken, dass er ihnen vertraut. Und die Dortmunder haben einen jungen Spieler, den Mane, spielen lassen jetzt am Samstagabend. Und wenn der einen Fehler macht, der macht keinen Vorwurf. Der wird daraus lernen und wird das nächste Mal nach der Sperre, wenn er wiederkommt, wird er ein besserer Spieler sein. Und um das geht's. Und das müssen, die Dortmunder haben das schon immer gemacht. Nur die Bayern müssen auch anfangen, weil selbst die Bayern können mit den Engländern, mit der Finanzkraft der Engländer nicht mehr mithalten.
Und Lars Reken war ja auch sehr jung, 17 damals, ne? Der jüngste Bundesliga-Profi, glaube ich, in der Geschichte des BVB zumindest. Ne?
Youssoufa Moukoko mit 16.
Nee, das war Sahin dann. Ne?
Nee, Youssoufa Moukoko. Es wurde ja die Regel geändert und der konnte wirklich, gut, der glaube ich,
ja
16. Da.
Ja, aber zum damaligen Zeit. Ja. Also du bist auch ganz jung sozusagen dann da reingerückt. Gab es eine ähnliche Geschichte, die, so wie die jetzt erzählt hat in Schwarz-Gelb?
Bei uns war es ein bisschen zwangsweise so, weil um mich herum, damals waren nicht auf der Bank nur Topstars, sondern wir hatten 10, 11 verletzte Spieler und dann hat man jetzt vielleicht irgendwie gehört, der soll ein ganz guter Jugendspieler sein, komm mal dazu. Und dann hat er mich irgendwann reingeworfen. Dann fand er das so gut, dass er sogar die Trainingseinheiten, Profis trainieren ja lieber vormittags, aber weil ich noch zur Schule gegangen bin, hat das dann auf nachmittags gelegt, damit ich mittrainieren konnte, was dann die Matthias Sammers dieser Welt nicht ganz so witzig fand.
Okay, dann mussten Sie vorher zum Italiener gehen. Aber gut, okay, also lange her, aber trotzdem schön. Jetzt muss Max Eberl, hat er selber auch angemerkt, kreativ werden, seitdem also Uli Hoeneß verfügt hat. Gekauft wird jetzt nicht, sondern nur noch geliehen. In welche Richtung könnte das gehen?
Ja, also ich glaube schon, oder auch nach dem, was wir hören, dass die Bayern noch was machen werden und was versuchen. Das ist natürlich für uns immer ein gefundenes Fressen, wenn Uli Hoeneß sich meldet. Ich bin auch gespannt, wenn Aki Watzke irgendwann Präsident sein wird, ob er dann dem einen oder anderen reinreden wird, ob es da Töne vom Phoenixsee geben wird, wie am Tegernsee, oder ob das ruhig bleiben wird.
Also ich glaube, viel besser als Aki Watzke den Übergang jetzt moderiert hat. Also viel besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Also ich glaube, Aki Watzke ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Fußballfunktionäre in Europa und natürlich auch wichtig für Borussia Dortmund. Also wenn dann Aki auch in Zukunft dann was sagt, dann dürfen wir schon alle ganz genau hin.
Ja, aber bei den Bayern weiß man intern, kam es jetzt, glaube ich, nicht so gut an. Max Eberl hat das ja so ein bisschen suffisant auf der Pressekonferenz auch aufgenommen, dieses Thema, als er dann irgendwie meinte, mal gucken, ob wir den Woltemade noch leihen können. Wir dürfen ja nur noch leihen. Also musste ich schon auch schmunzeln. Da merkt man schon auch, was für ein Druck auf Max Eberl herrscht, der jetzt natürlich auch noch in den letzten Tagen liefern muss. Da gibt es ja auch immer so ein bisschen Nebentöne, die da entstehen. Also
vor allem habe ich mich gewundert, er klang ernsthaft überrascht. Also was wird da untereinander so besprochen oder gar abgesprochen?
Ich glaube jetzt, ich bin nicht der Bayern-Insider. Da haben wir natürlich auch andere Jungs bei uns, die da noch tiefer drinne sind. Aber was wir da immer hören, ist so ein bisschen das Problem, dass nicht so mit komplett einer Sprache, glaube ich, gesprochen wird. Dass zu viele Funken von hier und von da immer rübergehen und das eben nicht so komplett an einer Hand gezogen wird. Das war ja eine Zeit lang beim BVB auch so. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen besser.
Was?
Mal schauen.
Das war eine Spitze.
Didi, teilst du diesen Eindruck?
Ja, Lars hat vorhin gesagt, wenn du einen Transfer machen willst, dann musst du, wenn nicht mehr viel Zeit ist, in die Augen schauen. Ich glaube, er hat das die gegenüberliegende Partei oder Verein gemeint und nicht die eigenen Mitstreiter.
Kollegen. Die andere Partei.
Ja. So, die andere Partei. In München sollten sie sich mal untereinander in die Augen schauen. Ja. Weil ein Coman, den hätte man nicht verkaufen müssen. Da kam das Angebot und es ist ja durchaus... Oder keine schlechte Idee, er hatte 2 Jahre Vertrag, hat viel Geld verdient, sehr verdienter Spieler, aber war natürlich auch immer wieder mal verletzt. Ja? Und wie kann es denn sein, dass der Max den Spieler verkauft und dann einen Spieler kaufen will und irgendwann sagt der Uli, pass mal auf, es wird nicht mehr gekauft. Ja, ich muss doch zum Aufsichtsrat. Und es ist halt so, dass der Uli noch das meiste entscheidet, mitentscheidet oder entscheidet. Da muss ich den doch anrufen und sagen, Uli, pass auf, ich habe ein Angebot über 25 oder 30 Millionen für den Coman. Wenn ich den verkaufe, kann ich das Geld wieder ausgeben. Und dann sagt er, nee, kannst du nicht. Sondern dann kann der Max entscheiden, ob er ihn verkauft oder nicht. Aber wenn ich nicht miteinander spreche, ja, und ich habe das vor 6, 8 Wochen schon gesagt, bevor dieser Transfersommer losgeht, die Bayern haben ein Kommunikationsproblem. Ja, und sie haben morgen Aufsichtsratssitzung und da wird was entschieden oder auch nicht. Es muss sich bei den Bayern was ändern. Ja, ob sich personell was ändert, das werden wir morgen erfahren. Nur wenn sich nichts ändert, dann müssen sie sich mal alle an einen Tisch setzen und sagen, was wollen wir, wo wollen wir hin?
Was das meinst du mit personeller Änderung?
Naja, Max Eberl ist ja unter Druck seit, wo, ist ja eigentlich unter Druck seit 12 Monaten, seit diese Trainersuche war, als Rummenigge und Hoeneß ihm nahegelegt haben, Flick zu holen. Das hat er nicht gemacht. Und es hat sich ja nichts geändert. Ja, es wurden ja auch letzten Sommer mit Tah, mit Davis, auch mit Kimmich wurden Verträge angeboten, wo der Aufsichtsrat gesagt hat, nein. Und das schadet natürlich dem Ansehen von Bayern München. Und das kannst du dir, das geht ja eh schon zu lange. Das kannst du dir nicht erlauben, weil du hast natürlich dann Spieler, die du willst, die sagen, was ist denn bei euch los? Ich brauche ja mit dem Sportvorstand gar keinen Vertrag aushandeln, weil der Aufsichtsrat eh sagt nein. Ja, das heißt, das ist ja schon mehrmals passiert. Und es ist ja schon so bei den Bayern, dass wenn das jetzt passiert, es wundert sich gar keiner mehr. Dass wenn früher passiert wäre, dann wäre das ja wochenlang in den Münchner Gazetten durchgegangen. Das interessiert gar keiner mehr. Das ist halt so. Ja, und deswegen sage ich, da muss sich, egal was Sie morgen entscheiden, Sie müssen sich mal zusammensetzen und sagen, was wollen wir, wo wollen wir hin? Und du musst halt miteinander sprechen. Es kann doch nicht sein, dass Verträge angeboten
werden. Aber den Schuh muss sich ja auch Hoeneß anziehen. Also es liegt ja nicht nur bei Heber.
Ja, nicht nur, wenn der Uli derjenige ist, der entscheidet, Obersticht unter, dann ist es halt so, dass der Max ihn anrufen muss und sagen muss, Uli, was kann ich machen? Und was der Uli gesagt hat, dass 60 oder 65 Millionen für Woltemade da sind, aber keine 50 für Nkunku, das ist ja nur richtig. Ich kann ja nicht einen Spieler holen jetzt für 50 Millionen, wo es große Fragezeichen gibt, nur weil der andere nicht kommt. Also das, was der Uli gesagt hat, ist ja im Kern, ist das ja genau richtig, dass das Sondervermögen ist für Wirtz, für Woltemade. Hm. Das hätten sie freigemacht. Aber für einen Kunku oder für wieder anders haben sie das dann möglicherweise nicht. Das ist ja legitim und das ist auch richtig so. Nur die müssen mal anfangen zu sprechen. Weil wenn du nicht miteinander sprichst, dann passiert das, was in den letzten 12 Monate passiert ist.
Ja, hat er recht. Wird scheinbar nicht gemeinschaftlich beschlossen, sondern verfügt.
Sind die Bayern Top-Kandidat auf die deutsche Meisterschaft? Oder seid ihr der erste Jäger?
Ich weiß, dass natürlich die Sehnsucht da ist für alle. Ich glaube, ich meine, wir hatten vor 2 Jahren waren wir vielleicht eine Aktion gefehlt. Dann wären wir Deutscher Meister geworden. Danach ist Leverkusen Deutscher Meister geworden. Jetzt die Bayern wieder. Und natürlich ist die ganze Liga angehalten, es hinzubekommen, dass es irgendwie nicht irgendwie einen Durchmarsch gibt, so wie jetzt nach einem Spiel irgendwie es alle vermuten. Also am Ende müssen wir uns auch auf uns gucken. Und wenn wir gegen die Bayern spielen, dann wollen wir natürlich auch gewinnen.
Abschließend dazu auch noch mal zum BVB. Ich war überrascht, wie skeptisch unsere User sind hinsichtlich eurer Erfolgsaussichten. Ich glaube, 46-47% haben eher nicht daran geglaubt, dass ihr einen Champions-League-Platz belegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Woran könnte das liegen?
Ja,
gesunder Realismus.
Aber das Problem ist ja auch, ich meine, den Termin, dass ich jetzt hier heute hinkomme, haben wir nicht spontan gemacht, sondern schon ein paar Wochen her. Hätten wir gegen St. Pauli 5-0 gewonnen, dann hätte ich mal gerne gewusst, wie die Prozentzahlen ausschauen. Ich glaube schon, dass das auch ein Teil der Wahrheit ist. Aber natürlich sehen wir uns ganz klar Minimum in diesen Sphären und auch nicht erst am letzten Spieltag, sondern hoffentlich dann auch deutlich früher.
In diesen Sphären werden sich vermutlich weder der 1. FC Köln noch der Hamburger Sportverein bewegen in dieser Saison. Aber sie sind zurück in der ersten Liga. Und deshalb werden wir und wollen wir gleich noch darüber sprechen. Bei Sky90, die Fußballdebatte. So, Hemd ist auch gerichtet. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und wollen jetzt von Julia wissen, wie steht's bei Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein?
Weiterhin 0-0. Es läuft die 86. Spielminute. Gerade noch mal Mikkel, Bronsis und Meffert eingewechselt worden. Vielleicht gibt's noch last minute die Überraschung.
Und bei den Kölnern Freude über den Erfolg in Mainz.
Absolut. Und Lukas Kwasniok, der stand heute Morgen vor dem Kleiderschrank und dachte sich, wenn schon Köln-Trainer, dann richtig und mit Herz im Trikot. Hat er gecoacht. Ganz schöne Bilder bei uns auf skysport.de. Gerne mal reinklicken.
Okay, das wird er gleich, glaube ich, nochmal nach dem Spielbericht, den wir uns jetzt anschauen, noch auflösen. Also, der 1. FC Köln, Sven Schröter, gestaltet sein Comeback in der Bundesliga erfolgreich.
Der 1. FC Köln ist wieder da. Im ersten Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg mit dem Sieg in Mainz. In der 13. Minute Verletzungsprobleme bei Benedikt Hollerbach, bei den Mainzern, und Nelson Weiper kam. Zuletzt hat er nur mit der U23 trainiert, war aus dem Kader draußen wegen Unstimmigkeiten bezüglich der Vertragsverlängerung. Kurz vor dem Spiel war er wieder da und kam dann eben auch. Dann reklamierten die Mainzer, wollten Elfmeter. Cassie zu Boden gegangen, es war kein Elfmeter. Auf der anderen Seite Paul Nebel gegen Kaminski. Klare Notbremse, auch keine Diskussionen hier. Zu wenig für einen Elfmeter, Cassie. Und dann Nebel mit dem Klammergriff als letzter Mann. Nur noch 10 Mainzer, die versuchten zu verteidigen und die Kölner mit dem Lucky Punch. 90. Minute, Marius Bülter nach der Superflanke vom eingewechselten Waldschmidt. Am Ende ein nicht unverdienter Erfolg für den FC.
Ich habe die Präsentation bei einem Sponsorenabend gesehen und ich habe Gänsehaut gehabt. Und bei der Präsentation des schwarzen Trikots ebenso. Und dann war die Entscheidung für mich klar, wenn ich das darf, werde ich es machen, weil ich mich auf den Verein hier einlassen will und das auch tue. Und dieses Trikot einfach auch mit Stolz trage. Darüber hinaus ist es so, die Kombination aus Schwarz und Weiß-Rot, habe ich zumindest gedacht, hilft einem, um etwas schlanker auszusehen. So lala, wie ich vorhin im TV gesehen habe, ist es aufgegangen.
Gut, also ist, finde ich, echt eine Typ- und eine Bereicherung. Aber Didi, trifft das deinen Geschmack? Also das war ja eben schon mal ein Thema, wessen Geschmack was trifft.
Ja, ist eine einmalige Sache, finde ich. Ich hoffe nicht, dass ich Schule mache. Aber erste Bundesligaspiel beim FC, da darf er das.
Sei ihm gegönnt.
Sei ihm gegönnt, genau. Und ich mag ihn auch. Er spricht gut. Er hat unter der Woche eine sehr gute Pressekonferenz gegeben, wo er sich zu einigen Sachen geäußert hat, wo ich ihn sehr gut verstehen konnte. Deswegen darf er das.
Also vor meinem inneren Auge erschienen jetzt Jupp Heynckes beispielsweise im Trikot oder Ottmar Hitzfeld. Also
ja, in meinem auch. Aber Ottmar Hitzfeld hat ja immer diesen Trenchcoat getragen. Ja. Also dem Trikot. Ich werde es Niko Kovac mal vorschlagen.
Mal gucken, was passiert. Wolf, was machen die Kölschen?
Das war wichtig. Also gerade für den 1. FC Köln ist es wichtig, gut ins Jahr zu kommen. Also das betrifft alle Mannschaften, aber die Aufsteiger eben insbesondere. Also deshalb wäre auch ein Punkt in Gladbach für den HSV vor dem Derby absolut okay, finde ich. Das wäre
mehr als das nach den Niederlagen in der Vorbereitung.
Absolut. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn bei einem Aufsteiger, noch dazu bei so einem prominenten Aufsteiger, mit dem ersten Spieltag die Lok falsch auf dem Gleis steht. Und das ist, also 3 Punkte in Mainz sind aller Ehren wert und ein Punkt in Gladbach ist aller Ehren wert. So kannst du starten. Das sind 2 Medienstädte, das wissen wir alle. Du kriegst Ruhe beim Arbeiten. Ich bin neugierig, wie diese Trikotgeschichte ausgegangen wäre, wenn er in Mainz verloren hätte. Und der FC ist ja nicht als Favorit angereist. Also das war schon sehr mutig von ihm. Aber so das alles zusammengenommen, ist das extrem wichtig für den 1. FC Köln, so in die Saison zu starten.
Es hat sich, du bist ja einer unserer Transferexperten, natürlich bei den Kölnern auch wahnsinnig viel getan, muss man sagen. Und es ist ja gar nicht immer so leicht, dann homogen den ersten Spieltag zu bestreiten. Wie schätzt du generell die Chancen der Kölner auf den Klassenerhalt ein?
Ich glaube ganz gut, deutlich besser als beim HSV, weil Thomas Kessler mit seinem Team, leider dann übernommen auf Christian Keller und Kessler, hab jetzt mal geguckt, ich glaube in über 80 Tagen 20 Transferbewegungen hatte, mit 11 Zugängen, mit Abgängen, mit Verträgen, die er noch unterzeichnet hat, wie die Elmala-Brüder verlängert. Da ist viel Gutes dabei. Natürlich haben sie auch für einen Aufsteiger enorm viel Geld in die Hand genommen durch diese ganzen Verkäufe mit Finkrewe, mit Downs, mit den Urbich-Millionen noch ein bisschen was von Wirtz haben sie bekommen. Das heißt, sie hatten schon so rund 20 Millionen, die sie ausgeben konnten. Das hat ihnen natürlich geholfen, allein für Vandenberg, den jüngeren Bruder von Sepp, Raff Vandenberg, rund 8+2, wie wir es gehört haben, auszugeben. Ist eine stattliche Summe. Aber, und da anknüpfend an Wolfi, ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass dieses Tor Marius Bülter geschossen hat. Kenne ich auch persönlich, ein positiv verrückter Typ, der, glaube ich, auch so einen Verein nochmal mitreißen kann, der jetzt nicht der filigranste Techniker ist, aber mit aller Emotion eben kommt und da mit dem Trainer, ich glaube, so eine ganze Stadt mitreißen kann. Das war, glaube ich, ein guter Start für den FC.
Und beim HSV ist es so, dass man eigentlich wirklich einen totalen Umbruch gewagt hat, auch weg von der bisherigen Ballbesitzphilosophie zum Umschaltfußball, hat Aufstiegshelden wie Selke beispielsweise weggeschickt. Reis ist auch gegangen, Schonlau, der langjährige Kapitän, ist gegangen, Heuer Fernandes, der Stammkeeper, einmal mehr in Frage gestellt. Wie hoch ist das Risiko?
Ja, das Risiko ist hoch. Also dass man nicht nur Fußball spielen will in der Bundesliga, halte ich grundsätzlich für richtig, weil du natürlich von den 17 Gegnern sind wahrscheinlich 13, 14 möglicherweise spielerisch besser. Reis konnte man nicht halten. Selke hätte ich gerne weitergesehen. Ich dachte, der hat jetzt seine Heimat gefunden, war in vielen Vereinen umstritten. Hat man nicht geschafft. Glatzl ist weiter da, der aber im Moment auch nicht spielt. Also das Risiko ist natürlich groß. Punkt in Gladbach wäre gut, weil du natürlich schauen musst, dass du möglichst viele da hinten drin hältst. Und ich habe gesagt, es gibt dieses Jahr keinen diesen Absteiger, wo jeder sagt, nee, die gehen sicher runter. Das heißt, wenn jetzt die Aufsteiger 4 Punkte holen heute, das wird natürlich ein Werder Bremen, ein Heidenheim, auch Mainz und so, die werden das schon sehr genau verfolgen, weil das Schlimmste ist natürlich, wenn du noch 8 Spielen 5 Punkte hast und hast schon 6 oder 7 Punkte oder 5 Punkte Rückstand auf Rang 15 oder 16, dann bist du immer im Hinterherlaufen, irgendwann gehen dir die Spiele aus. Deswegen ist es wichtig, gut zu starten. Ich traue es beiden zu bleiben. Ich glaube, die Kölner haben eine sehr viel bessere Chance.
Du hast den HSV, aber das habe ich mir gemerkt, auf 18. Genau. Wen hast du denn auf 17 gesetzt?
Werder. Oh. 16. wird St. Pauli.
Hast du was gegen den Norden?
Nein, ich mag den Norden. Ich mag sowohl Werder, großer Fan von Hamburg, auch von der Stadt. Aber irgendwen muss ich ja da hinsetzen.
Oder so.
Ich kann ja nicht bei 15 aufhören. Also.
Ah, okay, gut. Ja. Wie sehr bereichert wird die Bundesliga bereichert durch die Namen? 1. FC Köln, Hamburger Sportverein.
Na, die Namen sind erstmal egal. Aber ich glaube, also ich freue mich, dass die beiden Vereine jetzt wieder in der Bundesliga. Ich bin selber auch halber Hamburger. Meine Mutter kommt aus Hamburg. Ja, ja. Tolle Städte, aber innen noch besser halt, tolle Stadien, super Fankultur, insbesondere natürlich auch Köln für uns, kurze Anreisewege, durchaus Fans verstehen sich auch gut mit beiden. Also deshalb eine totale Bereicherung für die Bundesliga und ich will natürlich unparteiisch sein, aber ich hoffe natürlich auch, dass sie lange dann auch noch in der Bundesliga bleiben werden, ohne dass sie die Punkte gegen uns brauchen.
Wolf, ich glaube noch 0-0 beim HSV. Ja. Köln, vermutest du über dem Strich den HSV auch?
Ja, ich halte, also der Abstiegskampf wird schwer zu prognostizieren sein. Ich glaube, dass ich da jetzt nichts Neues erzähle oder man nicht Raketenwissenschaft studiert haben muss, um zu sagen, dass es beide Aufsteiger einfach schwer haben werden in der Liga. Also Christoph Daum hat mal gesagt, Eichhörnchen-Taktik, Pünktchen für Pünktchen, darum wird es gehen. Ich glaube, dass es dem FC helfen wird und dem Hamburger SV auch, dass wir eine gewisse Breite bekommen werden, weil Bremen noch mit dabei ist. Jetzt St. Pauli hat zum Beispiel einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht gestern. Heidenheim hat keinen internationalen Wettbewerb. Auch das wird ins Laufen kommen. Also da werden nachher so 7, 8 Mannschaften werden verhaftet sein. Und für alle geht's da unten halt darum, 2,5 zu finden, die drunter stehen. Aber mindestens 2.
Leo, was erwartet uns denn genau bei den XXL-Highlights, die wir gleich sehen werden?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich gute Werbung für die XXL-Highlights ist, was ich gleich sage. Aber wir sind ja für authentische Berichterstattung bekannt. Also Gladbach HSV, ich habe es geguckt. Es ist mitunter, ich will nicht sagen, schwere Kost gewesen. Es war schwere Kost. Warum habe ich mein Handy in der Hand? Weil ich mir Screenshots von den X-Goals-Werten gemacht habe. Zur Pause der HSV X-Goals-Wert. 0,11.
Gab's das schon mal?
Nach der 65. Minute habe ich mal nachgeguckt, da war es 0,09. Dann waren wir relativ lange bei 0,25. Und jetzt zum Ende, und jetzt kommt doch ein Teasing, gehen wir mit 0,45 nach Hause, okay, weil der Ball lag einmal im Gladbacher Tor.
Oh.
Ja, wir lösen auf bei den XXL. Sehr gut. Wenn das nicht heiß macht, dann spielt er weiß ich nicht mehr.
Können die eigentlich auch ins Minus rutschen? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht, oder?
Also, das kann eigentlich mathematisch nicht sein. Aber
haben jetzt nicht Mathe studiert, aber ich würde sagen, nein.
Ja, nein. Aber die Realität bildet das ab, denn ich höre gerade 0-0. Es ist ausgegangen, also der HSV holt den ersten Punkt bei seinem Comeback nach 7 langen Jahren Abstinenz. Und der ist wichtig vor dem Derby.
Absolut. Screenst du zu Hause am Samstag oder am
Freitag?
Sonntag?
Freitag.
So, dann stehst du mit 4 Punkten da, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Das Länderspielpause. Also, wie es der Wolfi sagt, Punkt für Punkt. Ich
kenne Leute, die den Sieg noch nicht eingebucht haben.
Nee, es wird auch schwer. Aber ich glaube, da sind so viele Mannschaften hinten drin. Also ich glaube, dass da wirklich 7, 8 Mannschaften, da muss man mal auf die Mainz aufpassen. Gladbach, da haben viele, und deswegen glaube ich auch, dass dieses Jahr wahrscheinlich 2, 33 Punkte reichen werden. Ich glaube, dass das unten unheimlich spannend wird dieses Jahr.
Also am kommenden Freitag, bei unserem Flutlicht-Freitag, freue ich mich selber auch schon drauf, bin auch dabei. Hamburger SV gegen FC St. Pauli, das wird mit Sicherheit sehr, sehr emotional. Wir freuen uns dann am kommenden Sonntag auf Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt. Also wir führen die Riege prominenter Gäste fort. Lars Ricken finalisiert möglicherweise nach der Sendung noch Transfers morgen oder übermorgen. Vielen Dank. Danke an die Runde. Gute Besserung an Anna. Und gleich geht's weiter mit Leo und mit den XXL Highlights. Tschüss und auf Wiedersehen.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.